Welcome to our Composites Launch podcast episodes of Composites 360 on Tour. We bring you the brightest minds, influencers, and most important subject matters to your attention. We are here to cover the most current dialogues, presentations, and events in order to bring you the most creative ideas with the mission of creating sustainable value. Now listen to our latest episode and leave us your comments.
Wir hoffen, Sie hatten gestern einen angenehmen, oder du, wir sind ja, haben ja das Du, ihr hattet gestern einen schönen Abend und konntet gute Gespräche führen. Bevor wir heute spannend fortfahren, noch ein kurzer organisatorischer Hinweis. Wir bitten natürlich alle nochmal, die Beurteilungsbögen auszufüllen und uns am Ende dann auch hinzulegen oder auch per E-Mail zu schicken. Es liegt uns sehr am Herzen, dass wir diese Veranstaltung weiterentwickeln und fortführen. Und dann auch noch der Hinweis, das Save the Date liegt natürlich auch schon drin. Wir werden im nächsten Jahr selbe Zeit, selber Ort, wieder hier in Hamburg den dritten M2N-Converting-Gipfel dann durchführen. Und die Anmeldungen sind natürlich ab sofort eröffnet. Und wir freuen uns, wenn wir möglichst viele wieder treffen dürfen. Und auch der Hinweis natürlich, wer Interesse am Sponsoring hat oder wer auch Ideen hat für Speaker, Speaker-Slot, Rapid Fire, gerne auch persönlich auf uns zukommen. So, dann möchte ich jetzt auch wieder weitergeben.
Ja, danke Nina. So viel zu sagen habe ich heute früh gar nicht, weil das übernimmt gleich der liebe Ilkay, der für uns ein Panel organisiert hat mit ganz vielen Leuten, denen ich gerade im Weg stehe. Thema Composites. Ehrlich gesagt ein Thema, was ich so in meiner Arbeit als Redakteur für die Converting-Zeitschriften noch nie so wirklich im Fokus hatte. Immer mal wieder so am Rande vielleicht. Aber so wirklich tief rein sind wir da noch nie gegangen. Und Ilkay bewegt sich ja auf diversen Composites-Events und hat da auch ein großes Netzwerk. Und ein Teil von diesem Netzwerk hat er uns heute mitgebracht. Woraufhin dann zum Beispiel auch der Alex gesagt hat, dass er ja auch im Composites-Bereich aktiv ist. Und so hat sich dann nach und nach dieses Panel zusammengefügt. Und wir freuen uns jetzt auf 90 Minuten Deep Dive Composites. Ilkay, the stage is yours.
The hard work of composites teams should be shouted from the rooftops. We're on a mission to give your solutions better visibility and reach, to make them more widely known in the market and gain the appreciation they deserve. To make lightweight construction and specialized technologies available to end users, as well as attract projects, customers, and talent, join our Composites Lounge community. The Composites Lounge community is open to entrepreneurs, C-levels, specialists, and managers who want to create a better world with their innovative composites and play a key role in the success of their company. So if you're a hidden champion who isn't sure how to best promote your work, join a supportive and innovative community which is focused on making composites achievements visible to end users. The Composites Lounge community celebrates and promotes the best innovations, lightweight construction technologies, and sustainable solutions in the automotive, aviation, renewable energy, oil and gas industries, and many more. Get involved at compositeslounge.com.
Was wir heute jetzt machen, ist, wir reden jetzt über Composites, und ich behaupte mal, ihr habt eigentlich alle in der Converting-Industrie mit Composites zu tun. Weil bei Composites glaubt jeder immer an diese schönen Sichtcarbon-Teile, zum Beispiel Motorsport. Schon mal ein Ferrari von außen innen oder andere Motorsportwagen gesehen, da hat man diese schönen Sichtcarbon-Teile. Ja. Jeder denkt ja erstmal klassisch an diese Teile, weil die einfach sichtbar sind. Aber Composites sind ja sehr, sehr stark unsichtbar. Und nach Definition ist ein Composite ein Material, sagen wir mal, Verbund von mindestens zwei Elementen, die in ihrer Gesamtheit mehr Performance haben als in ihrem Einzeleinsatz. So, und wenn ihr jetzt von der Converting-Industrie sprecht und zum Beispiel Gewebe mit Folien kaschiert oder Coatings macht, ist das klassische Composite. Also das ist gar nicht so weit auseinander und weit weg, und gerade in der Composite-Industrie wird sehr viel Bahnenware gemacht. Vielleicht zu meiner Wenigkeit, warum stehe ich jetzt hier und warum sollte ich gerade so ein Panel hier organisieren? Der Grund ist, ich bin auf LinkedIn, vielleicht hat mich der eine oder andere da schon mal gesehen, vielleicht sind wir auch vernetzt, ich weiß, wir sind vernetzt mit einigen, und ich bin da recht aktiv mit einer Community, die nennt sich Composites Launch. Dann habe ich hier eine Community, die nennt sich Content Creator Club, also ich bin Content Creator, don't call me Influencer, ich bin also Creator. Ja, und zum Dritten helfe ich Unternehmen mittels LinkedIn in Wachstum zurückzugehen, also Kollaborationen reinzuholen, Aufträge und Anfragen reinzuholen. Und ich nutze LinkedIn, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein T. Also der obere Strich ist wirklich das breite Feld des Contents. Und zwar Marketing, PR, Verkaufsförderung über Content zu betreiben, über viele, viele Industrien hinweg. Und ich habe mich bewusst für viele Industrien entschieden, weil diese Converting-Community, Composites-Community, wir wollen uns ja nicht gegenseitig nur irgendwelche Lösungen bieten, sondern wir wollen sie ja den Endkunden anbieten, also Automotive-Industrie, Luftfahrtindustrie. Und es sind so breit gefächerte Industrien, dass ich also hier in dem oberen Bereich einen sehr, sehr allgemeinen Approach zum Markt habe und erreiche damit mit dieser Strategie 1 Million Menschen im Jahr. Ich habe keine 1 Million Follower, nochmal, aber 1 Million Menschen erreiche ich im Jahr. Und LinkedIn zähle ich wirklich nur einmal. Also es kann sein, dass die Leute mich 10-mal besuchen, aber die werden trotzdem nur einmal hinzählen. Also das ist eine immense Reichweite und ich kann euch allen empfehlen, diese Plattform auch zu nutzen. Wer Unterstützung braucht, kann auf mich zukommen. Dann habe ich festgestellt, dass diese Sichtbarkeit natürlich immer besser funktioniert, wenn man sich auf bestimmte Themenbereiche fokussiert. Meine drei Themenbereiche sind Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit. Welche sind Ihre? Könnt ihr mal überlegen. Ne? Wahrscheinlich sind wir gar nicht mal so weit auseinander. Sind bewusst schon sehr industriell gewählt. So, und dann haben wir eine Gruppe gegründet in LinkedIn mit Oliver Kipf aus Speyer bei Nürnberg. Das war kurz vorm Lockdown. Oliver hat gesagt, dieses LinkedIn-Game interessiert mich. Und dann sagte ich, Mensch, wir könnten noch mal so eine Gruppe machen, einen Composites Launch. Und ich hatte im Kopf so, lass uns mal so 50 bis 100 Leute hier in diese Gruppe reinholen, wo wir netzwerken. Jetzt sind es über 2000. Und das ist jetzt nicht eine Gruppe, wo jetzt Inder, Pakistani, Brasilianer, Russen, also so ein undefinierter Ball da drin ist, sondern es sind wirklich Leute aus der Community, der elitärste Kreis. Wir haben nicht den größten, Composites Launch ist nicht die größte LinkedIn-Gruppe für Composites, aber sie ist die elitärste, das kann ich behaupten, weil alle anderen, die machen nur diese Berichte und scammen andere zu, bei uns geht es wirklich rein ums Netzwerken. So, und in dieser Composites Launch habe ich natürlich einige sehr wertvolle Partner und mit denen arbeite ich dann auch immer wieder eng zusammen. Und die Partner habe ich teilweise auf der Jack World, das ist die größte Composites-Messe, die findet jährlich im März statt, habe ich zum Beispiel den Sven, Sebastian Fehl gesprochen, mit Jürgen gesprochen und mit Johannes haben wir sogar Videos gedreht. Und das war ganz cool. Christoph Lieske ist von der Lufthansa Technik, den kenne ich von DLR, da gab es mal einen Wissenschaftstag, da hat er wunderbar Produkte vorgestellt. Und Alexander kam, wie gesagt, über unsere ersten Gespräche, wie wollen wir dieses Panel aufbauen dazu. So, was erwartet euch? In diesen anderthalb Stunden werde ich den Herrn hier Fragen stellen. Schade, dass keine Dame eigentlich in unserer Runde dabei ist. Schade, weil, sobald ich jetzt auf LinkedIn gehe, das ist der Herrengruppe, kann ich mir die Kommentare schon vorstellen, aber da stehe ich mittlerweile drüber. Ja? Wir haben ja sehr nette Damen gestern und heute hier gehabt, ist ja nicht so, dass es ja nur der Reiner in der Runde ist. Also Diversity immer ganz, ganz wichtig auf LinkedIn. So, unsere drei Panel-Themen, wir machen drei Runden. In der ersten Runde geht es um Entwicklung und Projektmanagement. Natürlich sehr stark getrieben durch unseren Kunden Lufthansa Technik. Also ich klassifiziere jetzt mal wirklich so ziemlich am Ende der Wertschöpfungskette. Da läuft es ja drauf hin, also Entwicklung und Projektmanagement. Dann zweitens Anforderungen an das Material. Das ist ja das, was Sie natürlich auch interessiert, wenn ich jetzt Converting-Maschinen herstelle, Hobelmaschinen. Was sind denn da so die Anforderungen? Und die Materialien verhalten sich ja total unterschiedlich. Also von steif bis weich haben wir alles dabei. Wenn ich an Textil denke, ist ja ultra soft, ultra weich. Und das hat andere Herausforderungen, wie zum Beispiel vielleicht eine dicke Kunststofffolie. So, dann sprechen wir natürlich über Prozessoptimierungen. Wir wollen ja im Wettbewerb bestehen. Und von daher ist eine Optimierung, Prozessoptimierung mittels Digitalisierung und Automatisation auch ein Thema von uns. Und damit begrüße ich meine Runde. Ich werde die Runde nur ganz, ganz kurz vorstellen. Bitte schaut euch in LinkedIn unseren Livestream an. Den könnt ihr im Broadcast anschauen oder in YouTube ist er auch abgelegt. Da haben alle wirklich im Detail ihre Firma und ihre Produkte vorgestellt. Heute wollen wir uns auf diese drei Themen fokussieren. So, das Ganze machen wir so. Ich habe so diese LinkedIn-Art habe ich in mir, dieses Engagement. Also ihr könnt auch, wenn wirklich eine dringende Frage entsteht, gerne Hand hochgeben. Die Nina hat netterweise ein Mikrofon und reicht uns das hin. Wir zeichnen nämlich auf, das wäre gut, wenn ihr die Frage in das Mikrofon reinsprecht. Wenn ihr einverstanden damit seid. Wenn nicht, dann gibt uns ein Signal, dann lassen wir dann euren Beitrag raus. Gut, ja, so, an der ersten Stelle ist Johannes Martin. Johannes Martin ist bei Biesterfeld. Und zwar ist er der Market Manager Composites und Tooling. Das ist immer ganz wichtig, dass Tooling auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Das ist heute nicht unser Thema, aber gehört dazu. Er ist aus Hamburg, hatte eine relativ kurze Anreise. Dann haben wir Jürgen Troeltsch. Jürgen Troeltsch ist im Textilmaschinenbau, Projektleiter, wenn man so sagen darf, in Form von, er hilft eigentlich so dann diese Standardanlagen dann auch mal zu customizen, zu individualisieren. War schon in Chemnitz gewesen bei Karl Mayer, Technische Textilien und ich kenne Karl Mayer noch, als es die Brand Liba gab in Naila, die haben die dann übernommen. Die machen nämlich diese Multiaxialgelege, also das ist wirklich der Marktführer bei technischen Textilien für Composite-Substrate. Dann haben wir Sebastian Fehl. Sebastian ist bei Web Industries. Keine Softwarefirma. Es ist keine Softwarefirma. Das war das Erste, was er sagte. Er ist im Marketingbereich, aber hat ein total technisches Verständnis. Deswegen ist er heute hier mit dabei. Also wenn jemand nach Software googelt und Web Industries googelt, dann scheint oft der Name Webindustrie hat aber mit Software nichts zu tun, sondern es geht wirklich um Pre-Mac-Bänder und dann die eben präzise geschnitten kommen wir dazu. Dann nochmal Christoph Liesgate. Christoph hat einen noch kürzeren Anfahrtsweg gehabt, der ist jetzt mit dem Fahrrad hergekommen. Ja? Und von daher auch Hamburger und arbeitet bei Lufthansa Technik hier in Hamburg, eines der Vorzeigeunternehmen. Ich glaube, Standort Hamburg Flughafen.
Genau.
So, genau. Also nicht zu verwechseln mit Airbus Finkenwerder, sondern Hamburg Lufthansa Technik. So, dann haben wir Alexander Huben da. Alexander ist der Geschäftsführer von der JHT Technik. Haben wir kürzlich, durfte ich sie besuchen und haben auch ein Video dazu gedreht. Könnt ihr euch gerne im Nachgang auch angucken und da geht es eben um die Imprägnieranlagen. Und Alexander ist eigentlich so jetzt der klassische Fall, den ich in der Converting-Industrie ja immer rausgezogen habe, der schon auch in der Composite-Industrie Anknüpfungen hat, aber das können wir eben intensivieren, indem wir jetzt hier da auch entsprechend ja, Verkaufsförderung, Marketing mehr für die Marke JHT machen. Gut, also das war so im Kurzdurchgang die Vorstellung meiner Runde. Und wir steigen dann auch jetzt mal direkt ein. Wie gesagt, drei Runden haben wir. Entwicklung und Projektmanagement ist die Runde Nummer eins. Und Johannes, meine Frage an dich ist jetzt als Hamburger Unternehmen. Ihr seid ja ein spezialisierter Großhändler. Wie seid ihr als ein Händler in die Entwicklungsprozesse eingebunden?
Ja, genau. Also wir als Biesterfeld-Gruppe, wir verstehen uns als Distributions- Unternehmen als spezialisierter Partner für unsere Kunden. Also wir sind nicht einfach nur Händler, wir versuchen unseren Kunden mit Lösungen weiterzuhelfen. Das fängt schon bei der ersten Anfrage an. Das heißt, wenn der Kunde uns fragt, habt ihr dieses und jenes Produkt, lautet unsere erste Antwort nicht ja, sondern die erste Antwort, die erste Frage lautet, warum möchtest du genau dieses Produkt haben? Weil oftmals hat der Kunde nur einen sehr begrenzten Überblick über die Produkte, die überhaupt verfügbar sind. Also fast alle Hersteller geben nicht das gesamte Produktportfolio online frei, sodass eventuell der Kunde gar nicht weiß, welche Produkte es von dem Hersteller gibt. Und da setzen wir an, dass wir mit unseren Technikern und mit unseren Ingenieuren, die in unseren Vertriebsteams sitzen, mit dem Kunden versuchen, die Anforderungen an das Produkt, was es haben muss, überhaupt zu verstehen, um dann letzten Endes zu gucken, ob das Produkt, was der Kunde sich herausgesucht hat für den Prozess oder für das Endprodukt, was der Kunde haben möchte, überhaupt das richtige Produkt ist und genau die Anforderungen hat. Manchmal gibt es Produkte, die sind technisch besser, manchmal gibt es Produkte, die sind einfach in der Verfügbarkeit besser, weil wenn ich jetzt mit Zero starte, dann starte ich immer mit einem Prototypen. Und wenn ich diesen Prototypen baue und sage dann meinem Kunden, ja, wenn du dieses Produkt haben möchtest, dann musst du aber eine MOQ von mindestens 1500 Quadratmeter abnehmen, dann wird der Kunde das Projekt mit dem Produkt nicht starten, weil das eben ein sehr, sehr spezielles Produkt ist, was der Kunde angefordert hat. Wenn ich aber mit unserem technischen Vertriebsteam hingehe und kann dem Kunden zeigen, wir haben Produkte regelmäßig an Lager, die haben eine vergleichbare Qualität, manchmal eventuell sogar eine bessere Qualität, kann man mit dem Kunden gemeinsam versuchen zu verstehen, ob genau dieses Produkt für ihn besser geeignet ist. Heute das Thema hier ist ja Kitting und Converting und ein weiterer Ansatz, den wir verfolgen, ist, dass wir natürlich nicht nur ein einziges Produkt wie viele Hersteller haben oder eine Produktgruppe wie viele Hersteller haben, sondern Zugang zu einer Vielzahl von Produkten haben. Na, wenn ich mir die Composite- und Tooling-Welt anschaue, dann benötigt man für ein Composite-Endprodukt eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte, die von vielen verschiedenen Lieferanten hergestellt werden. Und wenn ich das dann alles zusammennehme, können wir unseren Kunden komplette Kits anbieten, sodass am Ende von uns eine Kiste geliefert wird, und der Kunde muss einfach nur mit dem Vakuumgreifer die einzelnen Bauteile rausnehmen. Sprich, er hat seine Form, die er benötigt, um das finale Bauteil zu herzustellen. Und wenn man sich Faserverbundwerkstoffe anschaut, dann muss immer berechnet werden, in welche Richtung zum Beispiel die Fasern im Bauteil liegen, weil die Fasern sind das entscheidende Produkt, die die Kräfte entsprechend aufnehmen können. Und das erfordert manchmal, dass ich verschiedene Lagenaufbauten habe, wo die Fasern in jeder Lage unterschiedlich geordnet sind. Ja, das heißt, ich kann meinem Kunden ein Kit anbieten, wo er dann mit dem Vakuumgreifer jede Lage Stück für Stück herausnimmt, in die Form legt und abschließt mit vielleicht einem Trennfilm, mit einer Vacuum Bag und Kunden daneben das komplette Bauteil so direkt aus einer Box herzustellen, wie ihr das eben möchtet.
Also ihr seht, das ist jetzt kein klassischer technischer Händler, die Biesterfeld, also die Sparte PP Performance Products. Sondern da steckt wirklich Engineering dahinter. Und beim Engineering ist natürlich der Maschinenbau sofort gefordert. Und jetzt komme ich dann auch gleich zum Jürgen. Jürgen, du hast jetzt hier diese Sonderrolle, weil dein Ursprung sind technische Textilien. Und ich habe es ja vorhin schon eingangs erwähnt, technische Textilien sind sehr weich. Ja? Also jetzt hinsichtlich dem Projektmanagement und der Entwicklung bei kompositen Materialien oder auch Converting, über das wir heute sprechen, welche Besonderheiten sind da zu denken?
Ja, also in der Tat ist es so, wir sind gar nicht so weit weg von den Converting-Anlagen. Ja. Ich meine, was wir am Ende machen, ist auch Rolle von Rolle von Rolle zu Rolle bearbeiten. Das heißt, wir kommen von einer sehr kleinen Rolle, meistens eine Spule, wo eben ein Fasermaterial aufgewickelt ist. Dann kommt dazwischen tatsächlich unser Kern-Know-how, das heißt die Flächenbildung. Am Ende wickeln wir eine Rolle textiles Material, Fläche wieder auf. Und dort, das wissen Sie auch alle, ist das Handling, das heißt die Schnittstelle zwischen dem Textilmaterial bis zum Endprodukt in Kombination mit den eigentlichen Wirkstellen. Das sind bei uns oftmals eben auch Rollen, Walzen, das sind Spannrahmen, das sind Transportbänder. Dort ist das nur oder die Kompetenz gefragt von jeder Maschine, die der Kunde möchte, zum Teil unterschiedlich. Das heißt, es gibt also eine Grundmaschine, eine Kernmaschine und die Peripherie, wie wir es nennen, also Abrollung, Wiederaufrollung, das ist immer sehr kundenspezifisch. Denken Sie an das Fasermaterial, was unterschiedliche Oberflächen hat, was unterschiedlich damit Reibverhalten hat, Gleitverhalten. Es gibt Faserabrieb, es gibt, sage ich mal, Faserbruch auch zum Teil. Und das muss also immer beachtet werden. Das macht das Projektmanagement so spannend. Da können Sie an einen Kunden eine Maschine schon 10-mal dieselbe verkauft haben, die 11. plötzlich verhält sich anders im Endprodukt. Sie schauen sich das Endprodukt an und merken, irgendwas ist anders. Und dann müssen Sie graben, ob das tatsächlich an der Technologie liegt. Liegt es an unserer Maschine, weil irgendwas sich geändert hat? Feinjustierungen nicht stimmen, Parallellauf von Walzen, Durchspiegelungen, weil es plötzlich stärker ist, weil irgendwas sich auch beim Lieferanten wieder geändert hat? Oder liegt es tatsächlich im Fasermaterial, was zum Teil unsere Kunden auch nicht kennen, weil sie das Fasermaterial zukaufen und wenn eben die Chemie sich plötzlich geändert hat, die Carbonfaser eine andere Schlichter hat, die Glasfaser vom Lieferanten plötzlich Qualitätsunterschiede hat von Charge zu Charge, da kommen dann plötzlich Unterschiede rein. Und meine Aufgabe ist es dann eben eine Standardmaschine, wie man sie theoretisch aus der Preisliste verkaufen kann, dann mit dem Kunden anzupassen, dort heißt den Engineering-Aufwand, die Konfiguration zu designen, bis hin dann eben zur Auslieferung, Inbetriebnahme, Abnahmetests. Das macht es so spannend.
Genau. Diese Anpassungsentwicklung, das ist ja so deine persönliche Spezialität auch. Ich habe ja vorhin gesagt, wir machen das auch für die Endverbraucher, die Endkunden oder die OEMs, Original Equipment Manufacturer, Erstausrüster. Wer von Ihnen liefert an die Automotive-Industrie? Machen wir hoch. Das sind einige, okay. Wer liefert an die Aerospace, also Luftfahrt, Raumfahrt? Okay, etwas weniger, ne? Genau, weil das ist nämlich meine nächste Frage jetzt an den Sebastian von Web Industries. Sebastian, wenn du jetzt die Anforderungen hinsichtlich Projektmanagement, Entwicklungsarbeit, Automotive und Aerospace mal gegenüberstellst. Und ich nehme das bewusst, weil Automotive ist im Normalfall ja ein Volumengeschäft. Flugzeuge kann man nicht wirklich von Volumen sprechen. Es ist natürlich ein Airbus, ein Boeing. Was haben die, 800 Flugzeuge im Jahr, ist schon eine Nummer, aber im Vergleich mit einem Volkswagen Golf, der zu 150.000-200.000 Stück im Jahr hergestellt ist, ist es natürlich wenig, ja? Also aufs Teil gesehen. Wie würdest du das einschätzen, Automotive zu Aerospace?
Auf Bauteilebene natürlich, allerdings ist in so einer A350 natürlich deutlich mehr Kompositmaterial wieder verarbeitet als jetzt in der Tür vom Auto. Von daher sind das für uns beides großvolumige Businesses. Es gibt auch schon gewisse Unterschiede. Also auch Automotive ist jetzt nicht, dass heute was entwickelt wird und in einem halben Jahr bauen wir das ein. Aber da sind die Züge tatsächlich noch ein bisschen schneller als in der Luftfahrt. Und in der Luftfahrt sehen wir auch sehr, sehr viel konservativeres Verhalten, was ja auch Sinn macht. Da sind die Anforderungen noch ein bisschen höher. Wenn da was passiert, ist der Impact größer. Wir haben auch Qualifikationen, die noch teurer sind als im Automotive-Bereich, wenn da neues Material, neue Prozesse qualifiziert werden. Das heißt, da muss man schon immer ein Auge drauflegen. Im Prinzip wir als Konvertierer, wir verkaufen unsere Anlagenzeit. Ne? Das heißt, es geht immer darum, möglichst viel Effizienz zu schaffen. Und da gibt es bei uns, ich sag mal, so drei Säulen, wo wir festgestellt haben, da kann man ganz gut hat man einen Hebel, um da was zu erreichen. Das ist zum einen wirklich auch das Hinterfragen der Spezifikationen. Man sagt das ja auch schon so ein bisschen. Oft kriegt man Anfragen, ja, wir wollen das und das, weil das kennt man und das hat man gehört und man geht davon aus, das ist das Einzige, was es gibt. Ist aber oft nicht so. Und gerade in der Luftfahrt, die da sehr konservativ unterwegs ist, muss man da immer wieder sagen, okay, braucht ihr das wirklich? Muss auch die Incentive irgendwo geben, sagen, okay, wenn wir hier in der Spezifikation ein bisschen was nachlassen können, dann hat es einen Preisimpact. Selbst wenn ihr das neu qualifizieren müsst, wir reden da über Millionen von Quadratmetern Slit-Tape, das da reingeht in die Flugzeuge über die Jahre, dann hat sich das halt schnell amortisiert. Also da sehen wir uns auch so ein bisschen als Dienstleister und Projektmanager, dass wir versuchen, da das in die richtige Richtung zu leiten. Der andere große Punkt ist natürlich, dass man versucht, das versuchen wir immer zu pushen, das funktioniert nicht immer, die ganze Supply Chain an einen Tisch kriegt. Also in unserem Fall ist das der Pre-Break-Hersteller, das sind wir als Converter, das ist der Anlagenhersteller, der die AFP-Anlagen produziert, die, mit denen das Material nachher gebaut wird und dann natürlich der Produzent. Weil wir einfach feststellen, wenn man da wirklich mal offen diskutiert, was in vielen Dingen sind die Prozesse gleich, da kann man Sachen finden, okay, wenn wir das ein bisschen optimieren, haben wir an 3-4 Stellen Benefit. Oder auch, dass es eben umgekehrt ist. Bei uns ist was sehr, sehr teuer, was aber beim Materialhersteller kaum Extrakosten generiert, dass man da wirklich ein Gesamtoptimum generieren kann, anstatt dass jeder nur seinen einzelnen Prozess optimiert. Da ist tatsächlich sehr, sehr viel Hebel drin. Und dann ist natürlich, kommen wir ein bisschen drauf an, also ein großes Flugzeugprogramm A350, da reden wir wie gesagt über Millionen Quadratmeter. Das dauert lange, das fängt mit kleinen Volumen an, aber dass man da immer das Endprodukt im Kopf hat und wirklich sagt, okay, Ziel ist Serie mit 800.000 Quadratmeter im Jahr, 1 Million Quadratmeter im Jahr, dass man daraufhin das Produkt designt und dann guckt, okay, wie machen wir den Weg dahin möglichst effizient, aber nicht, dass man in so einem Klein-Klein hängen bleibt. Es gibt auch kleine Programme im Aerospace, da ist es natürlich was anderes, sagen wir von vornherein kleine Mengen, also es ist immer ganz wichtig, engen Austausch zu haben, zu verstehen, was braucht der Kunde wirklich, was will der Kunde wirklich und dann entsprechend den Prozess dafür zu planen.
Ja, Christoph, dann bis zum Jahr aus erster Hand haben wir die Aerospace ja da. Sebastian hat es ja sehr gut eingeschätzt. Stückzahl versus Flächenware, Volumen. Wo beginnt jetzt die Lufthansa Technik, wenn sie sich eine Entwicklung annimmt im Projektmanagement? Wo startet das Ganze?
Das kommt ein bisschen darauf an, was wir vorhaben. Wir haben verschiedene Geschäftsfelder. Ein Geschäftsfeld ist die Reparatur. Wenn wir feststellen, dass bestimmte Leichtbau- oder Kompositteile regelmäßig kaputt gehen, wollen wir die nicht mal neu kaufen, sondern reparieren. Das heißt, da ist dann okay, das Schadensbild haben wir, welche Materialien wurden benutzt. Können wir dafür ein Reparaturverfahren entwickeln und dann entsprechend Materialien entwickeln, so zuschneiden, dass sie draufkommen und entsprechend dann ins Flugzeug bringen oder wieder zulassen, dass das funktioniert. Da sind wir natürlich sehr viel auf Know-how angewiesen, welche Materialien wir überhaupt benutzen dürfen, rauszufinden, was eingesetzt wurde. Das nächste ist eigentlich Kundenaufforderung. Wir sind viel auch im VIP-Bereich tätig. Das heißt, wir haben Kunden, die sich ganze Flugzeuge ausstatten lassen. Da setzen wir Kompositmaterialien hauptsächlich für den Innenausbau, für Möbel ein, weil so ein Möbelstück ja sehr leicht sein muss. Je leichter, je besser. Und da ist natürlich die Kundenanforderung. Was will der Kunde haben? Wie soll es aussehen? Da haben wir dann eine eigene Spezifikation, was diese Kompositmaterialien an Kraft aufnehmen müssen können, wie Brandverhalten sein muss und steigen dann ein, den Kunden das zu generieren. Und das Innenleben interessiert ihn eigentlich gar nicht so. Den Kunden interessiert meistens die Oberflächen. Also letztendlich nachzuweisen, dass mit Oberflächenveredelung eigentlich die ganzen Luftfahrtanforderungen noch erfüllt werden, was dann meistens die große Herausforderung ist.
Also die sogenannte Airworthiness.
Die sogenannte Airworthiness, genau, für die Kabine gibt's, ist eins der größten Herausforderungen, also Toxicity. Also wenn es brennt, darf es halt keine Giftgase erzeugen. Ja. Das andere ist, es darf halt auch keine zu viel Wärme generieren. Also es darf Wärme generieren, klar, es brennt, aber es sollte möglichst wenig Wärme sein. Da gibt es Anforderungen. Das sind halt die großen Herausforderungen, wenn man Oberflächen auch noch veredelt, dass man da Materialien hat, die die ganzen Lastanforderungen erhalten, dann die Brandanforderungen erhalten, da die richtigen Kombinationen zu finden. Und da sind wir immer wieder auf der Suche auch nach neuen Materialkombinationen. Also wir hatten mal einen Kunden, der wollte eine Granitplatte drin haben in seinem Badezimmer. Kann man sich vorstellen, Granitplatte ist relativ schwer. Es sollte auch noch durchscheinend sein, weil sie beleuchtet haben wollte. Das war mal eine ganz spannende andere Aufgabe für die Kollegen von uns, das zu entwickeln. Da gibt es vielfältige Anforderungen und vielfältige Lösungsansätze, um das sauber hinzukriegen. Und das Dritte ist letztendlich, wo wir sagen, okay, das geht nicht, meistens nicht im Bereich Composites, aber manchmal auch, wo wir sagen, was sind unsere Kernprodukte, was gibt es am Markt und wo müssen wir einsteigen, um sozusagen die Technologie zu beherrschen und sie dann unseren Kunden anzubieten. Das fängt dann meistens auf einem niedrigen Level an, wo wir sagen, okay, wir bekommen eine komplett neue Technologie, die interessiert uns. Da gehen wir dann gleich Forschung unterwegs, das ist mein Schwerpunkt, wo wir Luftfahrtforschung machen. Und dann haben wir noch einen Bereich, der sagt, okay, Forschungsergebnisse aufnehmen oder das ist in der Industrie eine Standardtechnologie, die wollen wir jetzt aber in die Luftfahrt bringen, was auch nicht immer einfach ist. Tech Readiness, also eine Technologie verstehen. Klassisches Beispiel, so Wi-Fi oder Entertainment-Systeme sind wir groß drin, wo wir halt sagen, okay, das ist Entertainment-Bereich Standard zu Hause. Wie können wir die Technologie anwenden, beherrschen, dass wir sie damit Flugzeuge nehmen können? Und das sind so die drei großen klassischen Streams, wie wir Projekte und Entwicklungen einsteigen und wo wir Schwerpunkte sehen.
Vielleicht eine persönliche Erfahrung. Ich bin da kürzlich mit Air Dolomiti von München nach Malpensa geflogen. Air Dolomiti, sagt euch das was? Das ist mittlerweile eine Lufthansa-Tochter auch schon.
Lange.
Oder lange schon, okay. Also jedenfalls fliegen die von München aus da die regionalen Strecken. Und das Essen kam und dann fragte die Flugbegleiterin, wollten sie noch wieder etwas haben? Ich sage, ja, Kaffee wäre nicht schrecklich. Wollen sie einen Kaffee oder einen Espresso? Espresso, sie haben Espresso an Bord. Da sagt sie, ja, wir haben Espresso. Na, und dann nehme ich einen Espresso. Bin jetzt mal gespannt, weil wir wissen ja, Espresso ist jetzt auch nicht so einfach in der Zubereitung. Und dann ist die da in der Küche verschwunden. Und in dem Moment, als sie den Knopf drückte, ist dieser ganze total angenehme Kaffeegeruch in die Kabine gegangen. Das ist kein Wasser, das ist ein echter Espresso, was die jetzt gesetzt ist. Jetzt nicht einfach mal so instant oder so. Dann kam die Creme absolut echt wie aus der Maschine hier. Und ich war begeistert und schlürfte dann. Und dann sage ich, jetzt muss ich Sie wirklich mal fragen, haben Sie wirklich in der Küche eine Espresso-Maschine? Sagt sie, ja, die wurde jetzt für uns entwickelt. Und nachdem wir sehr viel nach Italien fliegen, ist unser Anspruch, wir wollen unseren Gästen einen Espresso kredenzen. Also das fand ich schon sehr nobel. Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin auf LinkedIn Vlogger und ich bin im Aerospace und das, unterwegs. Darf ich das Ding mal kurz anschauen und abfilmen? Ja, sagt sie, ist uns jetzt nicht so recht, aber gut, wenn wir jetzt nicht erscheinen als Personal, können Sie das selbstverständlich gerne. Also ich bin da hinten in die Küche, da waren die zwei Stewardessen da mit dabei und habe dann tatsächlich diese Espresso-Maschine live gesehen. Also das ist wirklich vorhanden und dann hat sie noch so von Illy so kleine Päckchen, hat sie noch in die Kamera reingeguckt, habe ich Green gemacht, ging viral. Und habe mich dann hingesetzt und ich war platt. Und neben mir saß ein Kollege von dir, der kam von Kiel nach München, Malpensa und dann musste der nach Nairobi fliegen. Und der ist ein Airbus-Techniker, MAO, also in den Maintenance-Betrieben. Er sagte, ich verstehe Ihre Überraschung. Sag ja, ich bin total überrascht, weil diese Espresso-Maschinen, die machen ja in der Composites-Industrie, wollen wir alles leichter machen. Jetzt ist das so eine schwere Espresso-Maschine, ist das Erste. Zweitens hast du ja Drücke um ein Espresso. Wer ist von euch so ein Barista? Gibt es einen Barista unter uns? Ah, wie viel Druck haben wir bei einer Espresso?
Ja, so 10, 11 Bar.
Mhm. Ah, okay. Also 9 Bar, sagt der Airbus-Techniker.
Dann mache ich das falsch.
Ist vielleicht die Grenze im Luftfahrt. Da kann man vielleicht noch mehr durchjagen. Jedenfalls musst du dir vorstellen, in der Küche, in einem Flugzeug, 9 Bar, das musst du erstmal handeln. Ja? Also du hast das Gewicht und dann hast du den Druck. Bitte.
Ich brauche nur 9 Bar, weil da oben sitzt dann 10 Bar.
Ach, okay. Siehst du?
Danke, dass du mich da rausgekommen hast. Die Schweiz.
Die Schweiz ziehen zu. Klasse, echt klasse, ja. Also da muss jetzt schon drauf kommen.
Von wem stammt denn die Maschine? Ist das ein Jura-Arzt?
Oh, da muss ich noch mal ins Video gucken. Gute Frage. Die Marke habe ich jetzt gar nicht so.
Stimmt.
Jura ist Schweiz, oder?
Ja, klar. Ja,
okay. Ja. Sicherlich eine Jura. Also der Espresso war wirklich gut. Ich trinke gern Kaffee, der war wirklich gut. Jedenfalls sagte dann der Kollege von Christoph, der Airbus-Kollege, der also über 5 verschiedene Lecks nach Nairobi geht, übrigens auf Kostengründen, ne? Also nicht jetzt. Ihr spart auch offensichtlich bei der Lufthansa.
Also ist das jetzt ein Airbus-Kollege gewesen? Oder gerade
Airbus? Entschuldige, Airbus, ja, natürlich. Das ist ja kein direkter Lufthansa-Kollege.
Ja, Airbus, also, Airbus. Ja, wir haben auch die Anforderung, möglichst mit Konzerntöchtern zu fliegen. Das ist das, was unser Management am liebsten sieht.
Ja. Ja, jedenfalls sagte er zu mir, also er kann meine Verwunderung verstehen, und er sagte, Herr Dolomiti ist wirklich einer der wenigen. Er sagt, er kennt eigentlich nur 2. Der nächste ist Emirates. Und er hat gesagt, die haben der ganzen Sache noch die Krönung drauf gesetzt. Die wollten nämlich, dass man nicht nur gleichzeitig Espresso, sondern auch den Cappuccino, den Schaum und alle diese Kaffeesorten im Flugzeug machen. Und das ist ein Airworthiness, ist das ein Problem. Ja, weil dann hast du jetzt mit Drücken zu tun, und dann haben die praktisch angefangen, ihren Kasten zu entwickeln. Das heißt, die ganze Kaffeemaschine, Espresso-Maschine ist auch noch in so einen Kasten eingebaut. Also das Thema ist, wir machen hier alles mit den Materialien möglich, damit hinterher dann der Komfort da kiloweise wieder Gewichte reinkommen. Ja. Also das mit der Kachel zum Beispiel, das war jetzt so der Gedanke, den ich dabei hatte. Gut, Alexander, jetzt kommen wir zur Imprägnierung. Riesenschritt von Espresso zur Imprägnierung. Dein Espresso war ja auch sehr, sehr gut in der Firma. Ich gucke auch immer, dass die Wertschöpfungskette auch hier da ist. Und Alexander, den seine Spezialität ist jetzt wirklich der Anlagenbau. Also der muss wirklich von vorn bis hinten, auch wenn er nicht alles selber produziert, muss er das aber alles berücksichtigen. Ja? Deswegen war auch ein Karl-Mayer-Gatter, ich bin der Meinung, es ist ein Karl-Mayer-Gatter, aufgrund dieses grün-türkisen Farbe war bei ihm gestanden. Und Alexander, vom Anlagenbau her, Projektmanagement, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, in der Tat. Also mit Kaffee, Espresso haben wir keine Probleme. Läuft. Es ist läuft. Wenn ich mich so jetzt in die Kette mal einordne, würde ich sagen, wenn die Herausforderung vom Jürgen endet, also wenn Karl Mayer eine Rolle gemacht hat, fangen sie bei uns an. Das heißt, wir kriegen eine Rolle Gewebe, Glasgewebe, wir müssen es abrollen. Du hast halt Materialien, die in Laufrichtung und quer zur Laufrichtung sehr, sehr zugsensibel sind, sich da noch anders verhalten. Das ist eine Herausforderung für die Antriebstechnik. Wir wollen ja eigentlich, dass die Anlage durchläuft. Das heißt, es sollte kontinuierlich sein. Wir müssen beim Splice dahin sehen. Wir haben da 3 Faktoren: Zeit, Druck, Temperatur. Ja, so ein Splice von Glasgewebe geht nicht so einfach. Da brauchst du Zeit, das geht in die Presse. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Puffer, der es dann ermöglicht, dass die Anlage durchläuft. Dann kommt vom Converting dann her, also von Sebastian her, kommt dann die Anforderung, dass sehr, sehr gleichmäßig imprägniert sein muss. Dann ist halt das Auftragswerk das, wo wir da schauen müssen, dass wir wirklich über die Breite, über die Lauflänge wirklich diese Gleichmäßigkeit hinkriegen. Trocknung ist immer wieder ein Thema. Das, denke ich, kennt der ein oder andere hier in dem Bereich. Das, was wir wirklich hinkriegen, das sehr, 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 ja, weich zu trocknen, sensitiv zu trocknen, dass wir auch sehr gleichmäßige Temperaturen in den Trocknersträngen dann generieren. Und dann geht es halt hinten noch, wenn es aus dem Trockner rauskommt, ans Aufrollen. Wenn die ganze Geschichte dann noch tacky ist, also wenn es klebrig ist, musst du halt sehen, dass man bei den Walzen, du brauchst entsprechende Walzenbeschichtungen, die es durchbringt. Du hast Randbeschnitt, am Ende haben wir ein Glasgewebe, da ist ein Harz drauf. Da ist die Frage, welche Messer setzt du ein, wie setzt du die Messer ein, dass man wirklich dann auch eine Lebensdauer von diesen Geschichten einfach dann noch hinkriegt. Und wenn da noch eine Trennfolie oder 2 zugewickelt werden muss und der Kunde hat die Anforderung, dass wir wirklich am Kern sehr, sehr sauber sein müssen, dass eigentlich das letzte Stückchen Material auch noch verarbeitet werden kann, musst du dir spätestens, wenn es Stack 0 ist, also wenn es nicht klebrig ist, musst du dir schon überlegen, wie du es dann wirklich in den Wickler kriegst, wie du es aufrollst, wie du den Splice gestaltest. Also das sind so die spannenden Themen, die unsere Ingenieure, unsere Konstrukteure da bearbeiten und die wir dann versuchen, auch bestmöglich umzusetzen.
Kannst du noch vielleicht, ihr seid ja sehr, sehr digitalisiert auch, ne? Der Konstruktionssoftware und so weiter. Kannst du mal kurz über die Bedingungen deines Entwicklerteams, Projektteams beschreiben? Also was die Hard- und Software so angeht?
Ja klar, also Hard- und Software, klar, ich denke, das ist nichts Spannendes, wir konstruieren komplett dreidimensional.
Wir sind dann irgendwann, haben wir uns für Autodesk Invento entschieden, hat da so ein bisschen was damit zu tun, dass die Kunden und Kollegen, mit denen zusammenarbeitet, halt auch in diesem Format dann arbeiten und mittlerweile diese, was wir gestern gehört haben, diesen digitalen Zwilling, das haben wir jetzt mal in einem sehr, sehr spannenden Projekt umgesetzt mit Kubidu und BIMCOLAB, haben wir da wirklich von der kompletten, also wirklich vom Gebäude, von der kompletten Anlage und haben wir dann einen digitalen Zwilling erstellt, sodass man wirklich vorher auch dann in den Schnittstellengesprächen, selbst also mit der Gebäudetechnik, kannst du dich dann wirklich sehr, sehr gut abstimmen. Am Ende vom Tag scheitert es dann natürlich immer wieder auf der Baustelle, wenn der Vortragsbauer kommt und er einfach nicht in der Lage ist, Drogen zu machen, wo du eigentlich 2000 Grad und dann vorbeigeht. Also irgendwann wird es halt unspannend, aber große Schnittstellen da abzustimmen, also das wirklich digital, auch mit einem digitalen Zwilling zu erstellen, das hat also wirklich ja, sehr, sehr gut funktioniert und ist ein sehr spannendes Thema. Du kannst also im Vorfeld wirklich am Bildschirm sehr, sehr viele Fehlerquellen einfach ausmerzen.
Gut, so, das war die erste Runde, Projektmanagement und Entwicklung, / Engineering. Sehr, sehr beeindruckend. Also man sieht hier jetzt schon als Zwischenfazit, dass unsere Kunden ja doch sehr auf Individualisierung achten. Es muss viel angepasst werden. Sehr viele Sonderwünsche sind da, was ich hier so raushören konnte. Und ja, das vereint auch die Composites und die Converting-Industrie. Und vieles, was hier heute erwähnt worden ist, denke ich, betrifft auch die Converting-Industrie. So, dann würde ich in die Runde 2 eintreten. Gibt es noch Fragen an die Runde bezüglich Projektmanagement, Entwicklung?
Kaffeemaschine gefunden.
Ah, okay. Sag mal du.
Leider steht
die Marke nicht drauf, gell?
Aerospace Inc.
Ah, okay. Das ich wird
selber was entwickelt.
Wer hat's gemacht?
Wer hat's gemacht? Die Schweizer, genau. Anforderung an das Material. Also wir haben ja jetzt die unterschiedlichsten Materialien hier. Und jetzt stelle ich mir vor, Johannes, ihr seid an einem großen Flughafen. Nehmen wir mal Hamburg, der ist ja groß genug, weil du auch hier bist. Der Flieger landet und hat festgestellt, mit unserem Composite-Teil, da muss was ausgetauscht werden. Meinetwegen einfach nur in der Kabine. Wie gehst du als Händler da vor? Jetzt kommt die Anfrage rein nach einem Stück und bitte in der nächsten halben Stunde, weil in 2 Stunden muss das Ding nach Nairobi fliegen.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, wir haben ja hier Luftfahrtexperten da. Man spricht da ganz gerne vom AOG-Case, also Aircraft on Ground. Und sobald das irgendwo in der Betreffzeile steht, lässt man alles sofort stehen und liegen und kümmert sich genau darum, weil es ist für die Airlines ein immenser Kostenblock, wenn das Flugzeug am Boden gefesselt ist. Und ich glaube, fast nahezu jeder Luftfahrthersteller hat genau vor der Haupteingangstür einen gesonderten AOG-Parkplatz, der nur für diese Zwecke auch genutzt werden darf. Wie ich damit umgehe, ist ganz einfach. In der Regel ist in der Luftfahrt alles spezifiziert. Das heißt, das Bauteil muss spezifiziert sein, um man es einsetzen zu dürfen. Das heißt, in der Regel bekommen wir dann von den MRO-Shops eine E-Mail über das Material, was gesucht wird und die Spezifikation, die benötigt wird. Und wir prüfen dann letzten Endes, ob wir das lagern haben und dann kann das auch dementsprechend rausgeschickt werden. Aber auch da kommt das Thema Converting zu Teil, du sagst, da ist jetzt vielleicht ein Bauteil aus Composites, welches repariert werden muss. Ich glaube, da kann die Lufthansa ein Lied von singen. Das ist ja, glaube ich, sogar der Hauptstandort in Deutschland zum Thema MRO. Wenn ich ein Bauteil reparieren muss, dann brauche ich manchmal nur einen Quadratmeter. Die Rollengröße ist aber meistens 60 Quadratmeter, 80 Quadratmeter. Und in der Regel ist es so, dass dann die komplette Rolle abgenommen werden muss. Und für die restlichen 59 Quadratmeter hat man dann letzten Endes keine Verwendung. Und da sind wir momentan gerade in der Aufbauphase und wissen, welche Materialien eigentlich regelmäßig wiederkehrend gefragt werden, weil das sind
global gesehen immer ähnliche Bauteile, die in definierten Abständen erneuert werden muss. Entweder geht es dann kaputt, man muss es sofort erneuert werden, oder es ist so oder so ein geplanter Wartungszyklus und es muss im Wartungszyklus erneuert werden, sodass in der Regel die meisten Materialien bekannt sind. Und dort bieten wir letzten Endes auch über unsere Partner an, dass man die Mutterrollen so gesagt dauerhaft an Lager hat, und wenn so ein AOG-Fall kommt, dass man wirklich gezielt diese Quadratmeteranzahl liefert, die benötigt wird. Das ist in der Luftfahrt so. Außerhalb der Luftfahrt ist das natürlich ganz anders. Wir sehen uns da außerhalb der Luftfahrt als, wie gesagt, als Lösungsanbieter. Wenn ich in der Luftfahrt immer nur exakt nach Produkt und Spezifikation vorgehen muss, habe ich natürlich außerhalb der Luftfahrt ein bisschen Spielraum. Und wenn ich mir mal ansehe, wie vielfältig die gesamte Composite-Welt ist, müssen wir ehrlich sein, auch ein Großhändler hat nicht immer alle Produkte allein. Das ist unmöglich bei der großen Vielzahl an unterschiedlichen Produkten, die von unseren Kunden eingesetzt werden. Und da arbeiten wir dann letzten Endes mit unseren Ingenieuren auch daran, dass wir genau versuchen wollen, wie Herr Lieske eben schon gesagt hat, das Bruchbild zu verstehen, um zu verstehen, ob es da eine Möglichkeit gibt, das eben entsprechend vernünftig zu reparieren. Und dann schauen wir eben in unser Materialportfolio, was wir lagern haben, was eventuell schnell oder kurzfristig verfügbar ist, was wir dann eben entsprechend dem Kunden bereitstellen können. Aber das sind ja nicht die einzigen Anfragen, die von unseren Kunden kommen hinsichtlich der Materialanforderungen. Oftmals ist es auch so, dass wir vom Kunden mit Problemen konfrontiert werden. Er hat etwas, wo er eine Lösung für glaubt, und wir werden dann damit letzten Endes beauftragt, die Lösung zu suchen. Ich glaube, jeder oder fast jeder hat Composite-Bauteile schon mal gesehen. Falls nicht, ich habe hier eine Kleinigkeit sogar mitgebracht, die wir mal bei den Tischen rumgehen lassen können.
Ja, wunderbar.
Wenn man die in der Hand hat, merkt man direkt Gewichtsunterschiede und teilweise auch Unterschiede, wenn man mal die akustische Qualität des Bauteils checken möchte. Also jeder kennt solche Geräusche, und wenn ich sowas in einem Auto einsetze und hau die Tür zu und ich höre sowas, das möchte kaum einer hören. Und da gibt es eben diverse Produkte, die man einsetzen kann. Oftmals wird Alu-Butyl eingesetzt. Alu-Butyl ist aber sehr, sehr schwer. Und da sind wir zum Beispiel, ich komme das mal direkt rum, dann können die
Gäste sich das einmal ansehen. Da sind wir natürlich gefordert, um Kunden Lösungen anzubieten.
Und wir sind immer auf der Suche nach solchen Game-Changern, die letzten Endes die Faserverbundwerkstoffe zu einem ganz anderen Niveau nach oben bringen. Und was wir dort sehen, ist zum Beispiel ein Gummi-Elastomer, Kreibon wird das benannt von der Firma Kreiburg. Das ist ein nicht ausgehärtetes Rubber-Elastomer, was im Lagenaufbau eingesetzt werden kann. Und wir sehen in dem Beispiel, dass das Gewicht sich nicht merklich ändert. Also diese kleine Composite-Platte, die man da dabei hat, ist vom Gewicht her sehr ähnlich zu der reinen CFK-Platte. Aber wenn ich die Platte mit Alu-Butyl mal dagegen halte, merkt man, dass da unfassbar viel Gewichtseinsparung ist. Und wenn ich beide Platten mal auf den Tisch haue, das können Sie gerne mal gerade machen, einmal die Alu-Butyl und die Kalibon und dann noch die mit Alu-Butyl, auch mal, genau, also man hört, das ist von der akustischen Performance sehr, sehr ähnlich. Und naja, wenn ich ein Auto habe, was 2,5 Millionen kostet und da die Türen aus einem Faserverbundwerkstoff hergestellt sind, dann möchte ich natürlich einen satten Sound haben. Und aber nicht nur darum geht es, also es ist nicht nur im hochpreisigen Segment kann das eingesetzt werden, sondern auch in Bereichen wie Fahrerkabinen von LKWs, die auch relativ viel Luftwiderstand haben. Durch die Luft wird es immer sehr, sehr laut in den Fahrerkabinen und da muss ich natürlich zusehen, dass ich die Soundqualität deutlich besser mache. Also kurzum, wir suchen immer nach Spezialitäten, wir haben immer unsere Augen und Ohren offen, was es so im Markt gibt, sind super interessiert nach allen möglichen Materialien, die die Probleme, die unsere Kunden haben, lösen können und versuchen dann eben mit unserem Ingenieursteam genau dort einzutreffen und wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, unsere Frage bei der Materialauswahl des Kunden ist immer nicht, wann brauchst du das Material oder wie viel darf es kosten, sondern warum hast du dich genau dafür entschieden, dieses Material einzusetzen. Eventuell gibt es noch andere Materialien, die du heute noch gar nicht kennst. Und das Material selbst habe ich erst vor 3 Jahren gelernt, obwohl es auch schon seit 20 Jahren gemacht ist.
Also ja, hier fragt auch mal existente Spezifikationen und schreiben die dann auch so um, dass da die Innovation drin ist. Wunderbar.
Ja, dann, also mir war das wichtig, dass die Händler sich da nochmal reinkommen, weil Händler werden ja oft so angesehen, wie du es eben gesagt hast, Verfügbarkeit, Preis, schnell, Lieferzeit und das war's. Aber ein Händler, der die entsprechenden Skills hat, kann auch wirklich im Converting-Bereich, im Composites-Bereich unheimliche Wertschöpfung mit auf die Straße bringen, sodass durch die Nähe dann zum Kunden, das ist ja der Vorteil, ihr habt ja auch viele, viele Filialen europaweit oder sogar weltweit, glaube ich. Ja.
Global, ja.
Global seid ihr aufgestellt. Da auch eine entsprechende Wertschöpfung da ist. Dann nochmal zum Jürgen, zu technischen Textilien. Wir haben ja gesagt, technische Textilien sind sehr, sehr weich, Jürgen. Ich muss jetzt mal kurz ablesen, weil das sind immer so, ich weiß nicht, im Textilbereich, das sind immer so Zungenbrecher, ne? Das sind so ganz sperrige Wörter.
Spannrahmen, Klemmketten, Doppelbandpressen. Macht ihr das in der Converting-Industrie auch, dass ihr so sperrige Namen für die Dinger habt? Nennt es halt einfach Converting-Band, ja? Aber da gibt es unterschiedliche Bänder im Textilbereich. Meine Frage, Jürgen, ist, aufgrund dieser unheimlich vielen Verfahren, wie lassen die sich definieren? Kann man ein Textil denn, also das Produkt, was jetzt rauskommt, die Maschine kann man definieren, klar, aber das Produkt, was jetzt rauskommt, kann man das so definieren? Johannes sagte ja, wir gucken auf die Spezifikation, die muss ja irgendwo spezifiziert sein, aber jetzt beim Textil, ich komme auch aus der Textilindustrie, hängt ja viel vom Rohstoff auch ab. Ja, also ich hatte mal einen Fall, Riesenreklamation und der Händler sagt, oder der Hersteller sagte zu mir, ja, wir haben die Reste aus China verwendet. Und ist klar, dass dann auf einmal dieses Multiaxialgelege nicht die Qualität hatte, die jetzt hier diese Teile haben, die der Johannes mitgebracht hat. Also wie lässt sich das definieren?
Ja, also man gibt sich natürlich in der Technik gerne komplizierte Begriffe, dass es nach Know-how aussieht. Ja. Tatsächlich steckt ja auch Know-how dahinter. Interessant übrigens, was rumgegangen ist, um jetzt mal exakt zu bleiben, ist im Gewebe. Schon da geht es ja los. Der Endkunde muss ja definieren eigentlich, was möchte er verbauen. Und das ist das Interessante, wir stehen ja eigentlich in der Wertschöpfungskette als Maschinenbau ganz vorne. Festgelegt wird ja aber, was verwendet wird, ganz hinten im Endbauteil, nämlich eigentlich der im besten Fall Entwicklungsingenieur, der mit Berechnungstools sagt, dass gerade im Wasserbund das Bauteil muss eben die Festigkeit, die Steifigkeit haben, welche Kräfte greifen von wo wie an. Und er definiert, wie viel Faser Volumengehalt braucht, in welche Richtung sollen die Fasern liegen. Und dann sagt er zu seinem Zulieferer, das brauche ich. Und dann irgendwann über Dreiecken und viele und lange Zeit landet es irgendwann auch vielleicht auch bei uns, dass wir definieren eine Maschine für den Kunden, die gerade im Composite-Bereich eben sagt, welches Flächengewicht brauche ich als trockenes Material in Kombination zu viel Matrix noch in dem nachgeschalteten Prozess.
Beziehungsweise man sieht es auch schön hier an den Bauteilen von Satex, dass man definiert, was für Fasern sollen rein, wie, was ist der Faserverbund, wie soll er aussehen, welchen Fasergehalt brauche ich. Da gibt es schon natürlich harte Fakten, die man definieren kann und dann hofft man im besten Fall, dass von Beginn, von dem Einkauf und der Faserherstellung bis ins Bauteil dann alles drin ist. Und um den Bogen mal zur Converting-Industrie zu spannen,
Wir sind ja eigentlich die mit Fitz und Triefel, also mit diesem Wirren-Fasermaterial arbeiten und zunehmend natürlich auch konfrontiert werden, dass eben schon mit der Festlegung auch der Technologie und der Maschine definiert oder das Bauteil schon definiert, was für eine Maschine zum Einsatz kommt. Das ist also bei uns seltenst der Fall, dass jemand eine Maschine kauft und noch nicht genau weiß, was er für ein Bauteil herstellen will, weil natürlich die Maschinen schon sehr definiert zugeschnitten sind auf bestimmte Produkte und wenn eben dann ein Produkt sich ändert, muss die Maschine wieder angepasst werden und der Converting oder der Schnittstelle zum Converting heißt es bei uns, dass wir also schon dann mit unseren Zulieferern in den Bereichen reden, ja, was für Abrollungen brauchen wir, das kaufen wir oftmals zu breiten Schnitt, also der Mittenschnitt oder diese Schneidsysteme, was für eine Anforderung steht da vom Lagenaufbau, wie viel muss geschnitten werden, ein bisschen eben zur Aufwicklung, was für eine Rolle braucht er. Und das ist ein zunehmendes Thema, dass unsere Kunden ja auch schauen, wie viel Verschnitt haben wir. Also wir reden schon allein bei uns von der Faser bis zur Halbzeugrolle mit einem Verschnittanteil, der bis zu 20-25% betragen kann. Das ist natürlich bares Geld, gerade wenn man über Carbonfaser redet, macht das schon viel aus. Und dort kommen auch Anfragen, eine Maschine, das bisher selbst der Fall war, aber zunehmend jetzt kommt, dass wir eben nicht mehr eine Maschine haben mit einer festen Breite als Rollenmaterial, sondern schon zugeschnitten auf das, was im Weiteren dann im Converting eben auf den Anlagen benötigt wird von den Arbeitsbreiten. Und das stellt uns in der Entwicklung der Maschinen schon auch vor neue Herausforderungen, gerade auf die Automatisierung. Ich glaube, da kommen wir dann nochmal auf einer Runde hinzu. Und ja, solche Begriffe wie eben Transportkette, Spannrahmen, wenn wir also Multiaxialgelege herstellen, haben wir eine feste Breite, weil sie eben in ein Kettensystem, Transportkettensystem eingespannt werden. Am Ende die Rolle, dann wird am Rand wieder rausgeschnitten, dort habe ich Randbeschnitte und dann kommt es eben darauf an, was der Kunde mit dem Material anfängt, wie viel dann nochmal Verschnitt hinzukommt und wie gesagt, das ist schon zunehmend eine kritische Komponente.
Vielleicht kannst du noch was zu den Grenzen sagen, also wo hört es dann auf mit definieren, also Stichwort Kanten, Schrittfasern.
Ja, also die Grenzen kommen dann irgendwann, wenn der Kunde tatsächlich idealerweise eine Maschine hätte, die inline eine Arbeitsbreite anpasst.
Und alles, was nicht innerhalb einer 8-Stunden-Schicht umgebaut werden kann, ist für den Kunden nicht mehr akzeptabel. Und dort dann Lösungen zu finden, das wird schon schwierig.
Okay. So, wir bleiben bei Textil. Sebastian, Prepregs. Die können dünn, die können dick sein. Vielleicht kannst du es mal kurz für die Community, die jetzt mit Prepregs nicht viel anfangen können, kurz erklären, was ein Prepreg ist. Und die Qualität hängt ja hier jetzt eher vom Imprägniergrad ab. Also was man jetzt beim Textil eher vielleicht über das Flächengewicht und die Festigkeiten, geht es jetzt bei dir mehr um die Imprägnierung. Stichwort Techiness, ne? Vielleicht, dass du das auch noch mal kurz erklärst. Also Prepreg, Techiness, Anforderungen an das Material.
Alles klar. Ja, also Prepreg steht für Pre-Impregnated Fibers. Das heißt, die Fasern sind schon vorgetränkt mit Harz. Wir sind hauptsächlich im Thermoset-Bereich unterwegs. Das heißt, das Harz ist noch nicht ausgehärtet. Das ist klebrig bis zu einem gewissen Grade. Das ist der sogenannte Tech. Mit allen Vor- und Nachteilen,
die
das mit sich bringt. Und wie Ilkay schon sagt, also die Anforderungen an unser Produkt sind sehr hoch. Also wir schneiden, unser Hauptprodukt ist, dass wir tatsächlich Slit Tape schneiden und wickeln für eine A350, für eine 787, die dann in Bahnen von Viertel Zoll, Halb Zoll abgelegt werden. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Schnittkanten, sehr, sehr viele Tapes, die nebeneinander liegen, wo die Toleranzen sich dann aufaddieren. Das heißt, da gibt es sehr strenge Anforderungen an die Schnittbreite, auch die Qualität der Kante, auch das Wickelmuster, damit das dann ordentlich abgelegt werden kann. Und das sind halt Themen, die einfach dafür, wo wir Sorge tragen müssen, dass A, die Toleranzen dann im Endbauteil funktionieren, aber auch die Verarbeitbarkeit gut ist. Also wenn die Schnittkante nicht gut ist, dann entsteht mehr Dreck, da entstehen dass das Material sich mal verhakt und dadurch Downtime entsteht. Das will natürlich keiner. Und damit wir das machen können, ist dann natürlich auf der anderen Seite wieder wichtig, dass das Material, das reinkommt als fertiges Pre-Preg, als Breiterrolle, entsprechend qualitativ hochwertig gefertigt ist. Und da ist ein ganz großes Thema tatsächlich der Imprägniergrad. Zum einen ist die Klebrigkeit für uns nicht ganz uninteressant. Wenn es zu klebrig ist, bewegt sich das Material über die ganze Anlage, wo es nicht hin soll. Wenn es zu wenig ist, wird es schwierig, die entsprechende Spannung aufzubauen. Also wir brauchen da so ein gewisses Fenster. Da kann man mit Umgebungstemperatur, mit Luftfeuchte, kann man da in einem gewissen Fenster auch was einstellen. Wichtig für uns ist aber tatsächlich, dass es immer wieder wiederkehrend ist, damit wir wirklich wissen, okay, für das Material brauchen wir die Einstellung, können wir fahren. Und was für uns fast noch wichtiger ist am Imprägniergrad, ist, dass wir gerade bei schmalen oder sehr dünnen oder sehr dicken Materialien Probleme kriegen können. Bei sehr dünnen Materialien ist es sehr schwierig, da wirklich flächig zu imprägnieren. Da kommt es immer vor, dass man so lange Langlöcher quasi drin hat, nennen wir Gaps. Und wenn wir da reinschneiden, dann fehlt dann natürlich Material. Dann sind wir direkt außerhalb unserer spezifizierten Schnittbreite.
Das kann dazu führen, dass wir so Stückchen haben, die abstehen. Wir haben gesagt, das ist klebriges Material. Wir wickeln da eine Folie drunter, damit die Lagen auf den Spulen nicht zusammenkleben. Die haben aber natürlich nur eine gewisse Breite, weil man will ja möglichst viel gutes Material drauf kriegen und nicht möglichst viel Hilfsmaterial. Wenn das übersteht, klebt es doch wieder fest, ist dann beim Abwickeln beim Endkunden problematisch. Das andere große Thema ist bei sehr dicken Prepregs, dass es da sehr schwierig ist, das Material, das Harz wirklich bis in die Mitte reinzupressen. Das heißt, da kommt es dann häufiger vor, dass man trockene Fasern hat im Mittelbereich. Und wenn wir da reinschneiden, ist natürlich nicht mehr dieses klebrige Material da, das die Fasern wirklich schön in Form hält. Das kann dann zu Problemen an der Schnittkante führen. Deshalb ist es dann so wichtig, das hat Alex ja schon gesagt, dass die Anlagen wirklich in der Lage sind, auch über die komplette Breite, über die komplette Länge, da sehr gleichmäßig diesen Imprägniergrad herzustellen, damit im Prinzip die komplette Supply Chain in der Lage ist, hochqualitatives Produkt zu liefern.
Über welche Substrate sprechen wir jetzt? Glas, Carbon?
Glas, Carbon, also wir sind hauptsächlich mit Carbon unterwegs, also in den kommerziellen Fliegern, den großen Programmen haben wir meistens ein Epoxidharz mit Carbonfasern, da je nach Bauteil ein bisschen unterschiedlich, aber meistens hochmodulär oder High-Strength-Fasern, die da verwendet werden.
Okay, die sind ja auch relativ gut zu handeln, sind auch voraussehbar in ihren Eigenschaften, was mich dann jetzt zum Christoph bringt. Der Christoph nimmt sich immer den diffizilsten Materialien an und das sind die schwierigsten Materialien. Das sind die, die hohe Schwankungen haben. Welche haben hohe Schwankungen? Die Biofaser, wie zum Beispiel Flachs. So, wie ist denn die Verarbeitung von Flachs und warum beschäftigt sich gerade die Luftfahrtindustrie mit solchen diffizilen Fasern?
Genau, ich weiß nicht, warum wir das mal angefangen haben. Es war tatsächlich schon vor meiner Zeit, dass wir angefangen haben, okay, wir haben in der Luftfahrt das Problem, wir benutzen Glasfaser, wir benutzen Kohlefaser. Die Kohlefaser wird hauptsächlich im Rumpfsegment bei lasttragenden Bauteilen eingesetzt, die Glasfaser eher im Kabinensegment. Stabiles Verhalten, kann man gut berechnen, was man damit machen kann. Und wir kriegen jetzt immer mehr Anforderungen in den letzten Jahren, dass wir nachhaltig werden sollen. Und so eine Glasfaser, so eine Kabine hat eine Lebensdauer von 8 Jahren. Nach 8 Jahren wird diese Glasfaser normalerweise verbuddelt. Ich weiß nicht, ob man sie verbrennen kann, aber verbuddelt ist eigentlich das Standard, so eine Kabine. Und dann haben wir die Nachfrage, wie können wir nachhaltiger werden? Also wie können wir aus diesem Thema, dass wir das Material nicht wiederverwenden können, ein Material schaffen, was wenigstens nicht verbuddelt werden kann, sondern was man irgendwie noch thermisch verwerten kann, das letztendlich Richtung CO2-Neutralität, was das Ziel auch der Luftfahrt ist, kommen können. Und deswegen haben wir dann mal geguckt, welche Materialien gibt es da und Flachsfaser haben wir jetzt ausgewählt, weil es im Automobilbereich auch schon eingesetzt wurde. Das heißt, wir haben schon mal eine Verfügbarkeit. Und dann ging es natürlich darum zu gucken, wie kriegen wir dieses Material luftfahrttauglich hin? Weil wir brauchen immer stabile Verhältnisse. Also wenn wir so eine Spezifikation haben, das Material muss immer die gleichen Eigenschaften haben. Ich kann nicht jedes Mal einen neuen Brandtest machen und am Ende feststellen, so, ach, diesmal hat es nicht gepasst. Dann baue ich das Teil halt noch 10-mal neu, bis es passt. Sondern es muss halt gleichmäßig immer die gleichen Ergebnisse liefern. Und das ist bei Naturfasern echt eine Herausforderung, weil die Fasern halt nicht gleichmäßig sind, nicht gleichmäßig produziert werden, sondern in der Natur wachsen. Und die Herausforderung haben wir uns gestellt mit mehreren Partnern, das mal anzugucken und haben es tatsächlich auch am Anfang des Jahres jetzt geschafft, für eine Faser Harzgebüsch jetzt es hinzukriegen, dass sie die Brandtests besteht, was halt wirklich in der Kabine die größte Herausforderung ist. 60 Watt, Kilowatt Peak Heat Release sozusagen die Grenze, also wenn ich es verbrenne, dürfen pro Quadratmeter eine bestimmte Energiemenge freigesetzt werden über einen bestimmten Zeitraum. Und da muss man stabil drunter sein, weil wir haben ja nicht nur, wie wir schon gehört haben, wir haben ja Komposit und Kombination von Materialien, haben wir nicht nur ein Material, sondern wir müssen mehrere Materialien kombinieren und am Ende muss dieser Grenzwert trotzdem eingehalten werden. Und der muss man bestellen, um einfach zu sagen, okay, wir können auch nachhaltig, wir können auch da einen Schritt machen. Und genau, da sind wir jetzt und gucken, welche Materialien in der Kabine oder welche Produkte in der Kabine sind eigentlich für dieses Material jetzt geeignet. Wir haben verschiedenste Anforderungen in der Kabine. Brand habe ich schon gesagt, wir müssen natürlich auch Lasten haben. Und wir haben uns jetzt erstmal geguckt, so von den Verhalten, die wir in der Flachsfaser gesehen haben, ist die Zugfestigkeit, ich sag mal im Vergleich, auch Gewicht ist immer gewichtsbezogen, weil Gewicht ist eine große Herausforderung. Es wollte möglichst immer leichter werden und nicht immer schwerer werden. In der Zugfestigkeit haben wir eher festgestellt, ist Glasfaser deutlich besser. In der Biegesteifigkeit aus Gewicht bezogen kommen wir auf gleich vergleichbare Werte, weil die Flachsfaser ein Tick dicker ist, ein bisschen voluminöser ist aufs Gewicht gesehen als so eine Glasfaser. Das heißt, da haben wir ein bisschen Spiel. Und wenn man das jetzt in der Kombination sieht, okay, statt zwei Lagen Glasfaser kann ich mit einer Lage Flachsfaser arbeiten. Da ist ungefähr der Sweet Spot. Wir haben noch ein paar Techniken uns angeguckt, wie können wir die Biegestaltigkeit erhöhen. Und da gehen wir jetzt weiter in die Details rein. Wie können wir das jetzt eigentlich umsetzen, um wirklich einen Bauteil zu qualifizieren für die Kabine?
Jürgen, vielleicht Follow-up. Frage an dich. Ich weiß, du hast da nämlich eine Meinung dazu. Als Anlagenbauer, also Textilmaschinenbauer, müsstest du ja jetzt einen unheimlichen Hype und Trend Richtung dieser Naturfasern sehen. Ich weiß, ihr wart ja da in Entwicklungen. Wie ist da der Stand im Moment? Ist das jetzt der Milliardenmarkt, der auf uns zurollt, Biofasern?
Nein. Also es ist tatsächlich so, wenn man vergleicht, natürlich bei uns, was in der Flächenbildung rauskommt, ist ein sehr spezielles Produkt. Multiaxialgelege sind eigentlich dafür gemacht, dass sie sehr spezifisch für den Leichtbau geeignet sind, weil sie eben nicht wie ein Gewebe nur 0,90 Faserorientierung haben, schon angepasst werden kann. Wenn wir das mal vergleichen, auch mit den Produktionsmengen, ist es halt global gesehen so, dass die Glasfaser 90%, sage ich mal, des Marktes ausmacht, nach Volumen, nicht nach den Umsätzen, sondern nach den Mengen tatsächlich. Dann kommt tatsächlich erst die Naturfaser in den Mengen und dann die Carbonfaser. Nichtsdestotrotz, wenn wir einfach schauen bei uns in dem Markt, wo sind die Massenanwendungen, ist das Glas in Windkraft zum Beispiel, dann kommt eben bei uns die Carbonfaser schon für Luft- und Raumfahrt und die Naturfaser tatsächlich, es gibt in den seltensten Fällen schon Kunden, die eine Maschine kaufen, nur für die Naturfaserverarbeitung. Wir haben ein, zwei Kunden. Und dann geht es, bisher bei uns tatsächlich, wir wissen ja auch nicht alles, was unsere Kunden machen, sollen das auch manchmal gar nicht wissen, bisher noch nicht in die Luftfahrt, das ist aber ein interessantes Thema, das ist auch für uns natürlich, werden wir hellhörig, wenn wir das sehen, es geht dann in den Automotive und dann vieles.
Was im Sport- und Freizeitbereich ist. Der Fakt ist ja, dass die verfügbare Menge tatsächlich begrenzt ist, weil es in einem Naturprodukt ist, was angebaut werden muss. Und dann weiß man pro Saison tatsächlich, was zur Verfügung steht. Und wenn es alle ist und ich brauche mehr, ist einfach nichts da. Das ist der Punkt 1. Und eben natürlich die Qualitätsspannung, das muss man schon sehr genau schauen, weil es ein Naturprodukt ist. Also ein trockenes Jahr in Frankreich zum Beispiel, ist die Phase anders, als wenn es eben mal ein verregneter Sommer oder eine Wachstumsperiode ist. Und die Feuchtigkeitsaufnahme, Brandverhalten, und für uns vor allen Dingen wichtig, dass das Verarbeitungsverhalten. Es ist nun mal eine Naturfaser und die Länge der Faser ist begrenzt. Das heißt, es ist keine synthetische, endlos gesponnene Faser, sondern sie wächst. Und solange wie der Flachsstängel ist, solange ist eben auf dem Faser. Das heißt, da muss man dann einen Garn herstellen, wo die Fasern, wie man es auch bei der Baumwolle kennt, verzwirnt wird, sage ich mal. Und das macht es natürlich dann auch für die Weiterverarbeitung auch interessant und schwierig. Das lässt sich nicht mehr ausspreizen. Die Imprägnierung ist das ein Thema. Es hat viel mehr Abrieb als eine synthetische Faser. Das heißt, die ganzen Fadenleitelemente, die Oberflächen müssen speziell hergestellt werden.
das macht es schon herausfordernd.
Da kommt mir dieser Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also wie gesagt, dass der mit dünner Betonperiode ist, da ist der Material da. Alexander?
Wir haben ja beim Sebastian über die Imprägnierung gesprochen. Du bist ja Spezialist von Tauchimprägnierungen. Mich würde mal interessieren, warum das jetzt so für dich der Standard ist, der Benchmark ist. Und hast du auch noch in dem Kontext noch Erfahrungen eben mit Glascarbon und Biofasern?
Ja, um das einzuordnen, Glascarbon ja, Bio.
In der Tat nein. Mhm. Aber dann Glascarbon, entweder mit Epoxy oder mit Phenolharz getränkt. Mhm. Warum tauchen? Damit so wenig wie möglich Mecker von den Kollegen kommen. Wir haben halt festgestellt, dass durch das Tauchen der Imprägniergrad, also das Durchimprägnieren, gerade von dicken Preprex dann einfach besser ist. Viel Versuche machen auch. Ich habe gestern noch mal, der Daniel hier wieder über Düse referiert hat, nochmal darüber nachgedacht. Wir haben sehr viel mit Düse versucht. Du kommst dann in den dicken Geweben einfach nicht rein. Das ist so kriegst du nicht hin. Da tauchen. Jetzt steht das Tauchen. Man zieht ja das Gewebe durch eine Wanne. Das ist alles ganz genau, wenn es da rauskommt. Und du musst halt dann aber wieder die zweite Anforderung kriegen, dass du wirklich ein sehr, sehr gleichmäßiges, homogenes Beschichtungsbild hast an der Stelle. Und aus dem Grund müssen wir dann, wenn wir es wirklich getränkt haben, bei dem Tränken ist und nicht nur die Wanne fahren, sondern wirklich, es gibt pro Material verschiedene Ansätze, dass es nochmal gelüftet und dann nochmal getränkt werden muss und. Also da gibt es verschiedene Dinge, für die man dann achten muss. Dann muss man es halt vergleichmäßigen. Da werden halt sehr, sehr hochgenaue Walzen eingesetzt, geschmiedete Walzen, die dann meist mit einer sehr harten Oberfläche sehr, sehr genau geschliffen werden. Wir reden dann auf den großen Arbeitsbereichen von der Rundaufgenauigkeit von Mü, die dann mit Lage mit der Arbeitstemperatur geschliffen werden, um einfach dort auch ein Primpräg oder ein imprägniertes Gewebe herzustellen, das genau die Anforderungen hat, dass es überall gleich dick ist, dass sich sauber nachher mit einem Zylinder spulen lässt und das halt innen drin auf alle Fälle durchimprägniert ist. Also wenn ich 100% Imprägniergrad habe, das ist dann wichtig. Darum sind wir halt auf dieses Tauchimprägnierverfahren gegangen.
Gut, so, das war die zweite Runde. Anforderungen an das Material. Gibt es Fragen aus der Runde zu Anforderungen am Material? Nina, einmal hier eine Wortmeldung.
Ja, ich habe eben. Ich habe eben gehört, der Fehl Schneidtoleranzen. Es müssen sehr genau schneiden. Natürlich behauptet jeder immer, dass er sehr genau schneiden muss. Deswegen wollte ich mal fragen, worüber reden wir hier? Reden wir über ein Zehntel Millimeter Genauigkeit oder weniger? Auch in der flexiblen Verpackung wird immer gefordert, sehr präzise und genau zu schneiden. Was ist genau?
Okay, nee, ist auch sehr relativ und abhängig vom Material natürlich. Ne? Also wir nehmen tatsächlich ungefähr ein Zehntel. Also die momentan spezifizierten Toleranzen bewegen sich in der Regel bei 0,125. In der Regel sind wir da auch besser. Wie gesagt, ist halt sehr abhängig vom Material und von den Fasern, die da sind. Das macht es ein bisschen komplex, aber das sind so die Toleranzen, die momentan gängig sind.
Okay, eine Frage an Herrn Wieskewitz. Glaube ich, alle 8 Jahre werden die Composites in den Kabinen ausgetauscht.
Also die Kabine wird ungefähr alle 8 Jahre, es kommt natürlich auch ein bisschen von der Airline drauf an, was für einen Anspruch sie hat. Es gibt auch Airlines, die Kabine bis Flugzeuglebensende fliegt.
Und sie merkt, das ist verrubbelt, haben Sie gesagt.
Ja, also man hat eine große Kabine, das sind alles Glasfaserkomponenten, ein bisschen Alu, das ist halt alles riesiger Schrott, das wird da, es wird einfach der Verwertung zugefügt und die einzige Verwertung, die man aktuell dafür hat, ist verbuddeln. Verbrennen kann man Glasfaser ja eigentlich nicht.
Jetzt soll ja möglichst nicht brennen.
Jetzt soll ja auch nicht möglichst brennen, ja, wobei das sind zwei Paar Schuhe in der Kabine nicht brennen und in einem professionellen Ofen verbrannt werden, sind unterschiedliche Themen, aber das wird normalerweise verbuddelt. Das ist ganz normal Lentfüllmaterial, das kommt in teilweise in die Straßen rein. Also, da bin ich jetzt nicht der Experte, was man mit dem ganzen Kram machen kann, aber im Wesentlichen wird es eigentlich entsorgt und nicht wiederverwendet. Und wir haben in der Luftfahrt das Problem, dass wir tatsächlich auch nicht wiederverwenden können. Also können Sachen reparieren, dann können wir sie weiter benutzen. Aber wenn das Material erstmal ausgebaut ist und sozusagen als Schrott gewertet wird, dann können wir nicht das einfach, ich sag mal, einschreddern, einschmelzen und wiederverwenden. Weil wir eigentlich gar nicht wissen, was die letzten 20 Jahre oder 10 Jahre damit passiert ist. Und damit ist es kein reines Material, wo wir die Qualität definieren können, um zu sagen, okay, das kann ich jetzt unter den Bedingungen wieder einsetzen für irgendein Produkt. Weil wir immer sehr strenge Voraussetzungen haben. Und das gilt letztendlich durch die Bank für alle Materialien im Flugzeug. Das ist eigentlich immer ein Neumaterial. Wir haben Projekte laufen, wo wir gucken, wie können wir eigentlich einen Lebenspass erstellen, um das Material für die Kabine oder für das Flugzeug wieder zu recyceln, wieder auf den gleichen Produkt einzusetzen. Aber sind wir, ich sage noch, Jahre von weg. Es ist sehr aufwendig, das wirklich nachzuvollziehen und dann auch in der gleichen Qualität wiederzuliefern, das Material.
Okay. Ja, bitte.
Ja, hallo. Sehr, sehr spannend. Die Panel Discussion. Und ich habe eine Frage vielleicht in Richtung Christoph Johannes Predictive Damage Detection. Also ich kann mich vor 4 Jahren im Studium noch daran erinnern, dass da kam das ja auf, dass im Grunde genommen auch Composites in Flugzeugladungen liegen, dass es bei Composites wesentlich schwieriger ist, die Ermüdungsverschleierung überhaupt festzustellen. Also im Vergleich jetzt zum klassischen Spannungsdiagramm, wie wir es jetzt aus dem Teilen kennen. Ist das inzwischen wesentlich einfacher geworden, also im Grunde genommen im Vorfeld schon zu sehen, wie sich auch Material verhält und Preis getauscht werden muss?
Die Antwort wäre, glaube ich, nein. Ich weiß gar nicht, was die Ermüdung angeht. Da macht dann unser. Also
daraus kann man feststellen, wie lange er hält und welche Wartungsprogramme man haben muss und an welchen Stellen man tatsächlich gucken muss.
Und das ist das große Problem bei Composite. Das sieht man nicht, wenn man drauf guckt. Bei Alu oder bei Metallen kann man das meistens sehen. Und für uns als Technik ist das Hauptproblem nicht die Ermüdung über die Jahre. Das kriegt man irgendwie mit. Das funktioniert. Das Problem ist eigentlich die Fremdeinwirkung. Wir haben in unserem Flugzeug rum relativ viele Leute, die sich bewegen, viele Fahrzeuge, die sich bewegen. Und früher, wenn so ein Cateringwagen gegen die Tür gefahren ist, dann hat man da eine Delle gehabt, dann hat man gesagt, okay, der Delle ist die Größe, dann folgendes Reparaturverfahren anwenden, können wir weitermachen. Wenn er jetzt gegen so ein Composite rumfährt, dann fährt er dagegen, dann fährt er wieder weg, hat nichts gesagt, dann sieht man auch nichts. Wenn man von der anderen Seite innen guckt oder mit einem Ultraschallkopf drauf geht, dann stellt man fest, da ist ja ein struktureller Schaden. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass man den Schaden von außen nicht erkennen kann. Und wenn keiner sagt, dass er da reingefahren ist, dann hat man es auch nicht mitgekriegt. Und wenn wir jetzt an automatisierte Schadenserkennung denken, haben wir bis jetzt, das ist mein Stand aktuell, das Problem, dass die Systeme noch sehr fehleranfällig sind. Also wenn ich extra Lagen reinbringe mit Materialien, die dann mir elektrisch oder wie auch immer einen Schaden melden, dann sind das meistens die Materialien, die als erstes kaputt gehen und wir dann sagen, hey, da ist ein Fehler, reparier mal und du stellst fest, hey, ja, danke, dass du kaputt gegangen bist, das Material ist eigentlich noch gut. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die wir aber in vielen Bereichen sehen. Also auch in Elektrotechnik wurde irgendwann eingeführt, dass man elektronische Fehlermeldesysteme hat. Und eins der häufigsten Systeme, was kaputt gegangen ist, war dieses Fehlermeldesystem. Mal die Geräte ausgebaut. Und also das ist gar nicht so einfach und fügt halt noch eine Fehlerquelle wieder hinzu. Und da den optimalen Weg zu finden, ist halt eine Herausforderung. Wobei das hauptsächlich dann Richtung Prepreg-Hersteller, Materialien vorangeht und den Hersteller des Flugzeuges. Wir spezialisieren uns tatsächlich auf die Datenauswertung, also haben auch eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht, als den Kunden anzubieten. Alle deine Flugzeugdaten gibt sie uns und wir sagen dir, wann du was warten und reparieren musst. Aufs Gesamtsystem bezogen.
In dem Bereich gibt es jetzt auch Startups, die solche Strukturverletzungen messen mittels, ich bin jetzt kein Elektrotechniker, die elektrische Analyse mit Schallwellen. Und da hat in Italien jetzt vor 2 Wochen beim J-Forum hat ein Startup ein System vorgestellt nach einer Ampel. Danach schraubst du praktisch das System an mit Klemmen oder Schrauben und all diese Dinge. Und dann schickt er die zu den Grün und dann gibt er dir ein Rot, Gelb, Grün. Mahnverfahren. Grün heißt, ich kann nichts erkennen, Teil ist in Ordnung, gelb.
bitte mal näher schauen, nochmal messen. Und bei Rot, da ist ein Schaden, dieses Teil bitte nicht mehr verwenden. Und die wollen das jetzt im großen Stil für die Luftfahrtindustrie, Automotive bis hin zum Fahrrad. Also beim Fahrrad ist das auch ein Thema, wenn du ein Carbon-Bike hast, ständig die Erschütterungen beim Mountainbike-Fahren, das kann innere Verletzungen haben. Das siehst du von außen überhaupt nicht. Und dann können die das eben mal schnell messen. Sehr stark vereinfachte Darstellung von einem sehr komplexen Thema, aber sowas könnte helfen in der Zukunft, zumindest indikativ vor jedem Flug einfach mal so ein Ding mal anzuhalten. Ich sag mal, um dann zu sehen, okay, sind wir safe to fly oder nicht. Ja. Und auch zum Thema Landfill zum Beispiel, da gibt es ja dieses eine Bild, was im Internet auch mal kursiert, wo diese ganzen Windblades, die Ruhrpolblätter von den Windmühlen, diese Landfills da reingegeben werden. Ist ein Riesenproblem, ist klar. Aber auch da gibt es Startups und Unternehmen, die jetzt mittels Pyrolyseverfahren, chemischen Verfahren, die Glasfasern extrahieren. Der Rest wird dann halt verbrannt oder wird dann der Müllverbrennung zugeführt. Also da gibt es schon Ansätze. Gut, das war es jetzt zu unserem Thema Anforderungen an das Material. Auch wieder sehr, sehr spannend. Wir sehen, wie die Materialien sich sehr unterschiedlich verhalten. Von High Predictive Material bis zum Low Predictive Material. Ja, wie Feuchtigkeit, Wetterbedingungen hier alle Einfluss nehmen. Aber das Gute ist, das erfordert halt unser Erfahrung, unser Wissen, unsere Qualifikation war eben Lösungen zu erarbeiten, sowohl in der Composites als auch in der Converting-Industrie. So, meine Herren, wir haben jetzt nur noch 12 Minuten. Das heißt, bitte jeder ist ganz schnell durch in der letzten Runde. Prozessoptimierung und Automatisation. Johannes, ihr habt ja eine Laboreinrichtung als Händler, was ja auch eine Besonderheit ist. Wie könnt ihr bei den Prozessen helfen?
Ich greife einfach mal ganz kurz auf das Thema von eben Nachhaltigkeit, weil das ist ein schwieriges industrielles Feld. Weil sobald ich Produkte erwähne mit dem Thema Nachhaltigkeit, hören viele sofort weg. Weil es halt eben diese Themen gibt wie gleichbleibende Qualität und dann ist es oft auch noch so, dass die Kunden es wahrnehmen, dass es dann meistens teurer ist. Weil da stimmen die Mengenverhältnisse noch nicht so, dass man große Anlagen fahren kann, um die Produkte herzustellen. Dementsprechend muss es teurer sein. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht von der Firma Infinity, die ich mittlerweile gar nicht mehr als nachhaltig bewerbe, obwohl sie es ist. Die Composite-Branche, die ist sehr mülllastig. Wir haben eben über viele Schnittreste gesprochen. Und die Schnittreste, die werden in der Regel weggeworfen. Vielleicht außer Carbon-Schnittreste, die werden mittlerweile durchaus verkauft, weil es auch ein sehr rarer gewordener Rohstoff geworden ist. Und was wir mit der Firma Infinity machen, das ist einer unserer Partner, wir sammeln diese Schnittreste ein und mit diesen Schnittresten wird ein komplett neues Produkt hergestellt, nämlich ein Glas oder ein Carbon-Vlies. Das könnt ihr auch gerne mal einmal umgeben. Und das bewerbe ich nicht mehr als nachhaltig, weil ich mir eher die Performance von dem Material anschaue. Oft gibt es verschiedene Gewebe oder Textilien in der Composite-Branche. Das fängt an bei einer ganz klassischen Wirfasermatte. Da werden Glasschnipsel ganz isotop und wirr verteilt und mit einem Binder festgehalten. Das hält strukturell gesehen so wie gar nichts. Dementsprechend, sobald ich irgendwelche strukturellen Anwendungen habe oder Anwendungen, wo auch die Fasern ein bisschen was halten müssen, wird das meistens nicht mehr genommen. Und dann geht man zu NCFs, also Gelegen, wo die Fasern nur übereinander gelegt werden oder Gewebe, wo die verwebt werden. Und manchmal sind genau diese Produkte für die eigentliche Anwendung overengineert. Und da kann ich dann dem Kunden sagen, naja, probier doch das Material mal aus, setz das ein, du bist schneller in der Durchtränkung, du bist besser in der Nachbearbeitung und du hast eine bessere Performance, beziehungsweise genau die Performance, die du wünschst. Und das sieht der Kunde nur, wenn er es anwendet. Wenn wir ihn zu uns einladen in unser Labor und wir gemeinsam mit dem Kunden zum Beispiel eine Infusion mit dem Material machen, wo der Kunde dann auch direkt das Ergebnis sieht.
Anderes Beispiel sind Kernmaterialien. Kernmaterialien werden oft in Faserverbundwerkstoffen eingesetzt, um mehr Steifigkeit zu haben. Beispielsweise in Schiffsrümpfen, wo das Material drin ist. Und jeder kennt einen Schiffsrumpf. Das ist nicht ein glattes Ding, sondern es ist natürlich eine geformte Struktur. Und die Kernmaterialien, die wir haben, ist aber alles plattenbar. Und das ist auch ein hervorragendes Beispiel, wie man eben Converting betreiben kann. Ich habe hier von der Firma Sertex ein Serfoam, so heißt das Material. Und das kommt eigentlich so als Platte. Und wenn ich das gleich rumgebe und du den nicht aufmachen, weil da Glasfasern drin sind, und wenn ich das in den Schiffsrumpf einlegen kann, dann muss ich es natürlich irgendwie formen können. Und das ist dann eben so von der Struktur her eingeschnitten und konvertiert, damit ich mich an den Schiffsrumpf zum Beispiel anpassen kann. Und das ist eben auch ein schönes Beispiel, wie wir dann letzten Endes mit unserem Labor dem Kunden helfen, seinen Prozess und sein gesamtes Produkt zu entwickeln, indem wir beispielsweise von den vielen verschiedenen Materialien, die für ihn in Betracht kommen können, wirklich gezielt die Materialien ausüben, gezielt Tests machen, dem Kunden die Ergebnisse präsentieren, sodass der Kunde sich dann auf das Material fokussieren kann, was seiner Meinung nach den besten Output gegeben hat.
Okay, wunderbar. Also damit hat er den schnelleren Prozess auch gewährleistet.
Ja, er spart Zeit, wir sparen Zeit und unser Lieferant spart ebenfalls Zeit, weil er weniger Muster dann eben zum Kunden schicken muss.
Jürgen, Textil ist ja auch kann sehr abfalllastig sein, ne? Schnittkanten, Randbeschnitt und so weiter. Aber wir haben im Vorfeld ja auch gesprochen, das Thema Splicing ist sehr, sehr wichtig. Kannst du uns mal erklären, wie du Prozesse über Splicing optimieren kannst und was sind die Schwierigkeiten und die Chancen dazu?
Also die Optimierung, die wir sehen, ist tatsächlich in der Automatisierung, wenn ich mal den Bezug herstelle, wenn wir also Spulen haben, die als Material in die Bandkörper reingehen, die haben eine etliche Länge, irgendwann muss wieder angeknotet werden. Dort ist das aktuell ein Thema, wo manuell gearbeitet wird im großen Stil, gerade im Bereich Composite. Dort sehen wir Automatisierungsansätze, wo uns tatsächlich auch bisher gute, kleine Lösungen fehlen. Das heißt, eine Halbautomatisierung im Unsplicen, das heißt den nächsten Roving an den nächsten ohne großen Knoten, der eine Aufdeckung gibt, sondern mit einer Luftverwirbelung, dass quasi der eine Roving mit dem anderen ziemlich flach weiter gefügt ist. Das ist ein Thema und wir reden hier eben dann bei großen Maschinen eben zum Teil bis zu 96 Spulen, die in relativ kurzer Zeit dann eben ans Ende kommen und angespliced werden müssen. Dort fehlen uns tatsächlich Automatisierungslösungen, die wir unseren Kunden anbieten können. Wir selber haben noch nicht die zündende Idee gehabt. Es gibt halbautomatisierte Verfahren, es gibt auch Roboter, die mittlerweile Spulen auf Gatter heben können, aber genau dieser Anspleißprozess, also der ist noch ein Thema, wo ich Automatisierungslösungen suche, wir suchen. Zweites Punkt ist in der Textilmaschinenbau dann das Aufwickeln, Rollenwechsel. Es gibt in der klassischen Converting-Industrie natürlich klassische Wendewickler, wir hatten das Thema gestern schon, wir arbeiten mit anderen Geschwindigkeiten, das heißt, wir sind gar nicht so schnell, Produktionsgeschwindigkeiten, sagen wir bis 5 bis maximal 30 Meter pro Minute und dort braucht es Lösungen, das muss gar nicht ein Wendewickler sein, aber sagen wir, ein System, was in dem Preissegment, wo wir unterwegs sind, tatsächlich auch gute Lösungen bieten kann. Und ein dritter Punkt, Automatisierung heißt auch Prozesssicherung, das heißt Überwachung, Textilmaschinen sind im Vergleich zu anderen Maschinen tatsächlich noch, ich nenne es mal schrecklich dumm, was Qualitätsüberwachung angeht. Oftmals wollen die Kunden auch das nicht, dass eben, sagen wir mal, Kamerasysteme die Fehler detektieren, dass wir irgendwo in der Cloud Systeme haben, wo die Kameras angelernt werden und wir kriegen also Kundendaten. Die Kunden stehen untereinander im Wettbewerb. Das ist also oftmals ein schwieriges Feld. Auch dort sind wir nach wie vor immer interessiert an kundenspezifischen Lösungen, die auf der Maschinenplattform, der Maschinensteuerung laufen, für die Qualitätssicherung.
Mhm. Splicing-Thema auch bei Sebastian. Ich denke mal, Splicing ist so eines eurer Butter- und Brotgeschäfte, um Volumen zu schaffen. Bei euch ist es ja aber jetzt so, je breiter, desto schwieriger wird das Ganze. Was machen wir da?
Genau. Wobei, ich muss sagen, also Splicing, super für die Länge. Ne? Also zum einen schon, wenn der Materialhersteller längeren Input liefern kann, ist auch unser Prozess natürlich schon effizienter. Aber auch wir haben die Möglichkeit, wenn die Pribrik-Rolle zu Ende ist, eine neue anzusplicen. um dann zumindest deutlich längere Spulen dem Endkunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Länge ist bei uns tatsächlich, was das betrifft, kein Problem. Breite wird ein bisschen schwieriger. Da ist die größere Herausforderung tatsächlich aber beim Materialhersteller, das ist das, was
wir gesagt haben, die Imprägnierung wird immer schwieriger. Für uns, klar, je breiter das ist, ist dann vieles auch nicht mehr manuell zu handeln. Das heißt, wir gucken uns auch Themen wie Automatisierung an. Zum einen, um den Mensch von der Belastung zu entlasten, um aber natürlich auch ich sag mal, mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Es ist immer schwieriger, Leute zu kriegen, dass wir die Prozesse, die da Sinn machen, auch automatisieren entsprechend. Und ein Thema, das aber tatsächlich so ein bisschen oft vernachlässigt wurde in der Vergangenheit, ist, je länger wir das machen, je mehr Splice wir haben. Das ist zwar effizient, aber insgesamt dauert so ein Set doch deutlich länger, um das zu produzieren. Wir machen hauptsächlich Thermosets. Da gibt es nur eine gewisse Zeit, die außerhalb vom Freezer erlaubt ist, weil es sonst reagiert. Davon
Stichwort Temperatur, ja?
Temperatur.
Muss nur unter bestimmten Temperatur.
Genau. Und da ist es halt tatsächlich so, dass der Endkunde möglichst viel haben will, um in seiner Produktion flexibel zu sein. Und da müssen wir gucken, je länger das wird, dass wir aufpassen, dass wir von der Planung her grundsätzlich genug Outtime zur Verfügung kriegen im gesamten Prozess. Und natürlich aber auch unsere Produktionssteuerung entsprechend und Planung machen, dass wir wirklich immer ein Auge darauf haben, das läuft schon halbautomatisiert, wo stehen wir im Prozess, wann brauchen wir ein neues Material, das muss auch noch 36 Stunden auftauen, dass man da wirklich sehr detailliert in die Planung geht und das Material so rechtzeitig aus dem Freezer holt, dass man keine Downtimes hat, weil man nicht weiterarbeiten kann, weil es noch nicht verarbeitbar ist, aber eben auch nicht zu viel Downtime generiert, weil wenn das der Fall ist, ist das Material im Prinzip Müll. Und dann wird es ganz schnell ganz teuer.
Okay, vielen Dank. Christoph, bei dir wäre meine Frage, lohnt es sich überhaupt Prozessoptimierungen bei so kleinen Stückzahlen wie Flugzeugen?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind natürlich, wir machen meistens Einzelfertigung, muss man so ganz klar sagen. Auch im VIP-Bereich sind alles Einzelstücke. Aber wir sind ja auf einen sehr stabilen Prozess angewiesen, wiederholbaren Prozess. Und ja, je optimaler der Prozess ist, gucken wir natürlich auch von der Steuerung her, wir haben riesige Autoklaven bei uns stehen, wenn ich da jetzt einen Teil reinschiebe, dann verbrauche ich sehr viel Energie, das kostet, blockiert ihn dann auch. Also muss man halt so von der Prozesssteuerung her sein, okay, ich kann da 10 Teile reinschieben, ich kann den Ofen wirklich voll machen oder ich schiebe halt einen Teil rein, dann ist er nicht voll, dann kostet es mehr. Das heißt, bei uns ist Prozessoptimierung eher das Ganze drumherum. Also hat der Arbeiter alles zum richtigen Zeitpunkt, sind die Maschinen sauber ausgelastet, weil wir ja Einzelfertigung haben und dauernd umrüsten müssen, da zu optimieren. Es ist weniger Automatisierung, wo wir sagen, okay, unsere Bauteile werden jetzt automatisch von alleine gebaut, ich muss uns Material zufügen, sondern eher zu gucken, wie sind eigentlich die Prozesse drumherum, dass immer im richtigen Moment das ist, dass wir den sauber gesteuert haben, den Prozess. Genau, da ist unsere Optimierung.
Okay. Ich sage, was mich bei euch in der Fertigung beeindruckt hat, ist die Rollendokumentation. Jede Rolle wird dokumentiert. Du ein bisschen zum Splicing, wo du einen Marker machen kannst. Dokumentation, das hilft das, Prozesse zu beschleunigen.
Sicher zu machen. Oder sicher zu machen. Gehen wir mal weg von der Automotive, Gehen wir mal in die Luftfahrt. Je höher der Performance-Level von dem Bauteil, desto mehr müssen wir dokumentieren. Wir können die Anlagen mit den entsprechenden Sensoren ausrüsten. Das bedeutet halt, ja, alles, was an der Stelle wichtig ist, Flächen, wichtige Temperaturen, Trockner, Restfeuchten und das können wir auch, das kann man mitschreiben, das kann man dokumentieren. Das wird dann gespeichert und über ein sogenanntes Rollenprotokoll, ist die Kombination aus Maschinendaten, die wir sammeln, bis hin zur Warenwirtschaft. Das ist jede Rolle, kommt ja da schon mit dem Barcode, wird halt gescannt, wenn sie drauf kommt, kann es halt 1:1 durchgängig auf jeden Laufmeter dann weiterverfolgt werden. Aber bei Fragen gerne den Udo, weil das ist eigentlich der Partner dafür, der es vor sich macht.
Okay, wunderbar. Gut, so, Punktlandung. Es ist 11 Uhr, aber trotzdem würde ich noch, wenn ich hier darf, nach den
5 Minuten haben wir noch
zwei, drei Fragen reinnehmen. Das war also die letzte Runde, Prozessoptimierung und Automatisation. Wir haben gesehen, durch Splicing kann man schneller werden, das hat dann aber wieder nur andere Probleme, weil es eben insbesondere beim Splicen dann wieder Zeit bedarf. Je breiter, desto schwieriger das Ganze. Haben Sie noch Fragen? Gibt es
auf zu den anderen Themenbereichen noch irgendeine Frage, die in dem Kopf im Moment rumschwebt, die wir heute gar nicht angerissen haben. Dürfen auch gerne kritische Fragen sein, wo Sie sagen, okay, das scheint ja noch nicht da oder hier ausgereift zu sein. Das ist jetzt die Möglichkeit für Sie, die Experten zu fragen. So, scheint nicht so zu sein. Die Muster gehen alle noch eifrig rum. Gut, dann würde ich das Ganze hier mit formell abschließen. Danke für das Engagement und all die Fragen. Danke an mein Panel. Habt ihr untereinander noch Fragen? Das ist auch immer ganz wichtig, dass untereinander alles geklärt ist, aber ich denke, die Kontakte sind alle hergestellt soweit. Was wir aus diesem Panel machen werden, ist, wir haben ja hinten aufgezeichnet, haben wir gesagt, es wird demnächst einen sogenannten LinkedIn-Livestream geben. Das heißt, ich kann es nicht als Video nativ hochladen, ich muss es irgendwo in die Cloud setzen und von dort dann nativ streamen. Ich werde ein paar Dinge rausschneiden, die wir heute ein bisschen eher intern besprochen haben. Und dann lasse ich das Ganze laufen und würde mich über einen Like, Share und Kommentar von Ihnen freuen. Ansonsten vielen Dank. Das Ganze haben wir gemacht, damit Sie nochmal sehen, wie die andere Industrie an die Converting andocken. Und wie gesagt, wenn nächstes Jahr, es ist ja wieder geplant, ein neues Thema ansteht, sind wir gerne dabei, ein Panel zu machen. Auch wenn Sie zu Hause in Ihren Events, in Ihren Veranstaltungen haben, können wir gerne immer so ein Industrie-Event veranstalten, Industrie-Panel. Das Ganze ist eine Vorbereitung gewesen. Wir haben uns zweimal abgestimmt, also relativ auch zügig handhabbar. Vielen Dank nochmal und dann, Martin, hast du das letzte Wort.
Vielen Dank, Rickhalt. Ich glaube, wir haben alle heute dazugelernt. Also ich weiß jetzt mehr von Composites und eine großartige Runde. Und wir machen jetzt 30 Minuten Pause und dann folgen noch 3 Vorträge. Also es lohnt sich, hier zu bleiben.
Where people see thought leaders bringing up the latest topics and trends, particularly in the composites industry and advanced materials, we are seeing people working on sustainability and our future. To this end, thank you for listening our Composites Launch podcast episodes on Composites 360 on Tour. With expert and engineering talks, online live stream panels, and panels at subject exhibitions, we are here to serve you with the latest content that is available in this industry. Whether it is reporting from the market front, like the aerospace or automotive OEMs, whether these are regional events spread all over the DACH region, Europe, or elsewhere in the world, we're here to cover those dialogues, presentations, and events in order to bring you the most creative ideas with the mission of creating sustainable value. Creating sustainable value means that we are connecting also the world with our partners. We invite you to join our Composites Launch Composites 360 on Tour on our digital channels. Be rest assured, Composites Launch brings you the brightest, the best, and the fastest topics on LinkedIn, YouTube, and here on your favorite podcast on a weekly basis. Stay tuned.